Wir fahren heute Nachmittag weiter in dieser Serie über alle 12 kleinen Propheten. Nachdem wir bereits Hosea und Joel in der Übersicht besehen haben, kommen wir heute zum Buch des Propheten Amos. Haben alle ein Skript? Hand hoch, wer keines hat. Da vorne kann man sich bedienen in der Kiste. Es ist wichtig, dass man es hat. Ich habe hier, wie auch bei den anderen Malen, den Text des Prophetenbuches neu übersetzt. Und zwar so, dass man die hebräischen Verszeilen, Amos ist wie Hosea und Joel, praktisch alles reine Poesie, so dass man die Verszeilen im Hebräischen genau erkennen kann. Also so wie im Text die Zeilen stehen, so entsprechen sie den Versen im hebräischen Grundtext. Zu Beginn lese ich ein paar Verse aus Amos 1. Worte des Amos, der unter den Schafhirten von Tekoa war, welche er geschaut hat über Israel in den Tagen Usias des Königs von Juda und in den Tagen Jerobeams des Sohnes Joas des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach: Der Ewige brüllt aus Zion, ja, aus Jerusalem lässt er seine Stimme ertönen. Und so vertrocknen die Weideplätze und es verwelkt die Anhöhe des Karmel. Zunächst bis hierher. Wir beginnen wie immer, indem wir das Buch versuchen zeitlich einzuordnen. Das fällt hier besonders leicht, weil der erste Vers uns bereits eine Datierung gibt. Vorne auf dem Skript und zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches finden wir den Hinweis, dass die Zeit des Königs Usia, die Jahre 767 bis 739 vor Christus betrifft. Er war König des Südreiches Juda. Der andere König, Jerobeam II., regierte von 782 bis 753 vor Christus. Amos war ein Prophet aus dem Südreich, der aber einen prophetischen Auftrag erfüllte im Nordreich. Wir haben schon gesehen, dass die kleinen Propheten nach diesem Prinzip angeordnet sind. Nicht nur, dass sie in zeitlichen, historischen Perioden angeordnet sind, sondern auch, dass es immer abwechselt zwischen einem Prophet, der im Nordreich wirkt, einem, der im Südreich wirkt, Nordreich, Südreich und so weiter. Also Hosea war ein Prophet im Nordreich, Joel im Südreich und nun passt es, dass Amos eben wieder ein Prophet ist, der im Nordreich gewirkt hatte, obwohl er, wie wir noch sehen werden, aus dem Südreich stammte. Er datiert sein Buch nach den Herrschern in beiden Reichen. Das zeigt uns Amos gleich als einen Propheten, der das ganze Volk Gottes sieht, auch wenn es gespalten ist. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur die Erlösten sehen, auch heute, mit denen wir zusammen verbunden sind in einer Ortsgemeinde, oder dass man nur die Gläubigen sieht in einem Gemeindeverband, sondern es ist ganz wichtig, dieser Blick für den ganzen Leib Christi, für das ganze Volk Gottes, wo sie auch immer sind, auch wenn sie gespalten sind. Amos sieht das ganze Volk Gottes, sieht auch den geistlichen Zustand, nüchtern, aber er liebt das ganze Volk und darum datiert er auch hier nicht von ungefähr auf diese Weise. Aber wir haben in Vers 1, der übrigens noch nicht poetisch ist, darum haben sie auch keine Verszeilen im Text. In Vers 1 datiert er weiter das er gewirkt hat, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Nun, wir können das ansetzen, das Erdbeben, auf etwa 760 vor Christus. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius bringt dieses Erdbeben in der Zeit in Verbindung mit dem traurigen Abschnitt in 2. Chroniker 26, 16 bis 20, wo der früher treue König Ussia stolz geworden war und treulos wurde. Und Josephus Flavius spricht also davon, dass dieses Erdbeben in der Zeit stattgefunden hatte. So können wir es also etwa auf 760 ansetzen. Aber die Wirksamkeit des Amos fällt auf 2 Jahre vor dem Erdbeben. Also so hat er offensichtlich in einer kurzen Zeit, eben ungefähr im Jahr 762, diesen prophetischen Dienst getan, den wir da schriftlich in seinem Buch überliefert haben. Amos war ein Schafhirte. Hier haben wir im hebräischen Text ein interessantes Wort für Schafhirte. Es ist nicht das übliche Wort. Roe, zum Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, Adonai Roi, mein Hirte. Das normale Wort Roe. Aber hier haben wir ein seltenes Wort, Noket, bezeichnet speziell einen Schafzüchter. Im Königebuch wird zum Beispiel von einem König gesprochen, außerhalb Israels, der ein Schafzüchter war und der besaß also Zehntausende von Schafen. Nun, das heißt nicht, dass deswegen Amos auch so viele Schafe hatte, aber dieser Ausdruck weist darauf hin, dass er doch mit sehr großen Herden zu tun hatte. Tekoa wird hier erwähnt, unter den Schafhirten von Tekoa. Tekoa ist ein Ort 16 Kilometer von Jerusalem entfernt, 8 Kilometer von Bethlehem. Also da sehen wir, er kommt aus dem Südreich. Er wird also hier Schafhirt genannt, Schafzüchter, in Kapitel 7. Vers 14 sagt er des Weiteren, er erklärt hier einem Feind gegenüber, wer er ist. Da antwortete Amos und sprach zu Amazia, das war ein Götzenpriester in Bethel. Kein Prophet war ich und kein Prophetensohn war ich, sondern ein Viehhirt war ich und ein Ritzer von Maulbeerfeigenbäumen. Doch der Ewige nahm mich von hinter dem Kleinvieh weg und es sprach zu mir der Ewige, geh, weissage meinem Volk Israel. Und nun höre das Wort des Ewigen. Und so weiter. Also hier erfahren wir, ursprünglich war er kein Prophet. Und er war auch kein Prophetensohn. Ich habe in der Fußnote 67 erklärt, das heißt, keiner, der in einer Prophetenschule unterrichtet worden war. Ich war in den Samuelbüchern, liest man oft von den Söhnen der Propheten. Das waren also junge Leute, die ausgebildet wurden, unterrichtet wurden. Und die werden übrigens wohl auch eine wichtige Rolle gespielt haben im Zusammenhang mit der Bibeltextüberlieferung, schon in biblischer Zeit. Die wurden also biblisch unterrichtet, geschult und haben dann eben einen Prophetendienst ausgeübt. Aber Amos sagt, ich habe keine solche Ausbildung besucht. Ich war Viehhirt, Hier haben wir nochmals ein anderes Wort. Und das hängt zusammen mit dem Wort für Rind, Bakar. Er ist ein Boker. Das ist einer, der also mit Rindern zu tun hat. War also ein Bauer, der nicht nur eben Schafe und Ziegen züchtete, sondern auch Viehhirt war. Und des Weiteren ein Ritzer von Maulbeerfeigenbäumen. Ich habe in der Fußnote 68 erklärt, zur Förderung der Reife wurden die Maulbeerfeigen mit einem Metallwerkzeug, zum Beispiel mit einem Nagel, geritzt. Es ist so, der Maulbeerfeigenbaum, oder man nennt ihn auch Sykomore, ist ein Baum, der etwa 8 bis 16 Meter hoch wird. Und er bringt im Jahr 3 bis 4 Mal feigenähnliche Frucht. Ist allerdings natürlich nicht so begehrt wie die Feige. Es ist etwas im Vergleich dazu minderwertige Frucht, also eher Nahrung für ärmere Leute. Und damit die Frucht wirklich gut ausreift, ritzte man sie an, etwas Saft lief aus und so konnte sie zu einem besseren Geschmack sich dann entwickeln. In Tekoa, da in der Nähe von Jerusalem, da wurden die Maulbeerfeigenbäume nicht so hoch wie zum Beispiel in der Ebene des Toten Meeres und im Jordantal. Dort wurden sie eben bis 16 Meter hoch. Aber wir können natürlich davon ausgehen, dass eben Amos von seinem Ort von Tekoa auch ausging, eben bis zum Toten Meer, um so solche Feigenbäume, Maulbeerfeigenbäume zu pflegen. Aber das zeigt uns, das war ein Mann, der sehr stark in seiner Arbeit mit der Natur und mit den Tieren verbunden war. Und das kommt ganz deutlich in seinem Buch zum Ausdruck. Das Buch enthält so wunderschöne Beschreibungen von der Herrlichkeit der Natur als Gottes Schöpfung. Aber wir sehen auch darin, wie Gott seine Werkzeuge so wählt für seinen Dienst, dass sie eben in ihrem ganzen Leben dazu geformt, gebildet wurden, so wie der Töpfer den Ton formt, damit sie genau das Schöne werden, um schließlich diesen Dienst zu tun, den Gott möchte. Das ist also sehr ermutigend. Er hat nicht daran gedacht, später werde ich einmal ein Prophet, aber er hat so seine Arbeit treu getan, das war in Gottes Plan und so konnte er eben als Prophet zum Segen werden, damals und bis heute, durch all die Jahrhunderte hindurch. Also über 2700 Jahre Wirkung hat sein Werk gehabt. Ja, das also zur Person von Amos. Sein Name bedeutet, wie ich unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten Seite 1 aufgeführt habe, Lastenträger. Nun, auch dieser Name ist sehr bedeutungsvoll. Es ist so, dass oft in den Propheten wird ein prophetischer Ausspruch im Hebräischen bezeichnet mit Massa. Meistens dann übersetzt in den deutschen Bibeln mit Ausspruch. Ausspruch des Herrn. Aber das Wort hat eine Doppelbedeutung. Es heißt Last und Ausspruch. Also ein prophetischer Ausdruck, der gewissermaßen wie eine schwere Last über das Volk kommt, weil Gott das Volk rügen muss oder ihm Gericht ankündigen muss. Nun, Amos war in dem Sinn wirklich ein Lastenträger, der diese Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hatte, trug, weitergab. Und natürlich enthält dieses Wort auch den Hinweis darauf, dass jemand, der dem Volk Gottes dient, wie Amos, in einer schwierigen Zeit des Zerfalls, dass er eben auch bereit sein muss, Lasten zu tragen, eben auch Belastung auf sich zu nehmen. Wir gehen weiter zu Vers 2. Das ist, steht so für sich, darum habe ich das auch in dem Text abgesetzt gegen die Einleitung von Vers 1 und auch gegen den neuen Abschnitt ab Vers 3. Das ist ein Leitmotiv, aufgenommen aus dem Buch Joel, das Buch, das wir davor betrachtet haben. In Joel 3 und nach anderer Zählung Joel 4, Vers 16 heißt es im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi in Jerusalem: Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und hier haben wir der Ewige, oder der Herr, brüllt aus Zion. Ja, aus Jerusalem lässt er seine Stimme ertönen. Das Buch Joel, haben wir gesehen, führt hin durch die Drangsalszeit, die in der Zukunft noch über Israel kommen wird und die Welt, hin zur Wiederkunft Christi, wie er dann als Sieger die Macht übernehmen wird in Jerusalem. Nun, diese Botschaft wird die Ausgangsbotschaft für Amos. Das ist der Blick auf die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Er wird das letzte Wort sprechen über diese Welt. Es steht hier nicht, er spricht, sondern er brüllt aus Zion. Sha'ag ist das Wort, das man braucht, wenn ein Löwe brüllt. Und da haben wir den Löwen aus dem Stamm Juda. So wird der Herr Jesus ja gesehen in Offenbarung 5, wo er als das Lamm Gottes das Buch der Gerichte mit den 7 Siegeln entgegennimmt, eröffnet die Siegel und dann kommen die apokalyptischen Gerichte nach der Entrückung der Gemeinde über diese Welt, die dann schließlich der Regierung und Herrschaft des Herrn Jesus den Weg bereiten. Interessant, Johannes sieht das Lamm Gottes und es wird ihm gesagt, das ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der er überwunden hat. Als das Lamm hat der Jesus vor 2000 Jahren sein Leben gegeben als Opfer und er wird als der Löwe aus dem Stamm Juda in der Zukunft die Herrschaft über diese Welt antreten. Nun, das ist sehr wichtig, dieser Ausblick auf die Wiederkunft Christi. Denn das ist in der Prophetie immer das Endziel aller Prophetie. Sie geht auf die Wiederkunft Christi und sein Reich. Das ist ganz wichtig, auch wenn man sieht, wie viele Propheten Dinge prophezeit haben, die gerade in ihrer Generation sich dann realisiert haben. Oder in den Jahrhunderten danach. Aber der Endblick war immer die Wiederkunft Christi ganz am Ende, wenn der Messias die Herrschaft über die Welt ergreifen wird, Ordnung ins Chaos bringen wird. Darum ist es wichtig, dass selbst in Prophezeiungen, die zur Hauptsache schon längst erfüllt sind, dass man da immer noch Hinweise drin hat, die letztlich erst die Erfüllung bekommen werden, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. In Daniel 9, wo es um die Jahrwochen geht, diese prophetischen Zeiten, bis dann das tausendjährige Reich kommen soll, wird gesagt, dass nach diesen 70 Jahrwochen, das ist die Zeit bis zur Wiederkunft Christi, dass dann Gesicht und Propheten versiegelt werden sollen. Das bedeutet, dass dann eigentlich die ganze biblische Prophetie zu ihrer Erfüllung und zu ihrem Abschluss kommen werden, sodass es quasi wie durch ein Siegel bestätigt werden kann. Es hat sich alles erfüllt, es ist Gottes Wort. Aber es ist wichtig, man kann von keinem Bibelbuch sagen, das ist alles jetzt schon erfüllt, schon längst. Selbst wenn es zu einem großen Teil erfüllt wäre, so bleibt immer noch eine Botschaft drin, die letztlich auf dieses große Ereignis hinweisen. Er kommt und wird das letzte Wort sprechen. Das entspricht auch dieser Hoffnung, die Hiob ausgesprochen hat in Zeiten tiefster Depression, plötzlich dieser Lichtblick. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann heißt es, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das heißt, er wird das letzte Wort sprechen. Gläubige können durch schwere Nöte hindurchgehen, aber das letzte Wort spricht der Herr Jesus. Das gibt die Hoffnung im Leid. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Vers, den ja Händel so wunderbar vertont hat in Messias. Ja, und dann heißt es auch, und so vertrocknen die Weideplätze und es verwelkt die Anhöhe des Karmel. Also durch die große Drangsalszeit und dann den Höhepunkt des Gerichts, wenn der Herr Jesus erscheint, wird Israel eine weitgehende Zerstörung erleben, was natürlich Amos als Schafzüchter besonders betraf und Viehhirt. Es vertrocknen die Weideplätze. Und es verwelkt die Anhöhe des Karmel. Das Karmelgebirge ist eines der fruchtbarsten in Israel. Es ist so, so herrlich entspannend, einen kleinen Spaziergang zu machen durch die Wälder des Karmel. Kann ich sehr empfehlen. Karmel heißt übrigens Weinberg Gottes. Kerem, Weinberg, El, Karmel. Also steht wirklich für die Fruchtbarkeit Israels. Aber es verwelkt die Anhöhe des Karmels. Der Richter kommt, er wird das letzte Wort sprechen. Und nun kommen wir weiter zu dem ersten Hauptteil des Amos-Buches. Auf Seite 1 habe ich ja unter zum Aufbau des Buches folgende Einteilung gegeben. Zuerst der Titel, 1 Vers 1. Und man sollte eigentlich sagen, 1 Vers 1, Titel, Vers 2, der Endpunkt der Prophetie, die Wiederkunft Christi. Und jetzt kommt der erste Hauptteil. Römisch 1, 8 Gerichtsankündigungen. Das sind die Kapitel 1, Vers 3 bis und mit Kapitel 2. 8 Gerichtsankündigungen. Und diese können wir wieder aufteilen. Erstens, Gericht über drei Nachbarvölker. Aram, oder deutsch wäre das Syrien. Die Aramäer sind die Syrer. Dann Philistäer, das ist der Gazastreifen und das darum herum, die Heimat der Philister. Und Phönizien, das ist die Heimat der Kanaaniter nördlich von Israel, im heutigen Libanon. Also Gericht über drei Nachbarvölker, Aram, Philistäer, Phönizien, 1, 3 bis 10. Zweitens, Gericht über drei stammverwandte Völker. Edom, Südjordanien, Ammon, Mitteljordanien, Moab, Ammon ist Nordjordanien, Moab, Mitteljordanien. 1 Vers 11 bis 2 Vers 3. Übrigens, der Städtename Amman kommt noch von dem Völkername Ammon her. Amman, die heutige Hauptstadt von Jordanien. Drittens, Gericht über Juda, das Südreich, Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Und dann ganz ausführlich, viertens, Gericht über Israel. Israel im engeren Sinn, die 10 Stämme, das Nordreich. 2, Vers 6 bis 16. Das ist ja das Hauptthema von dem Prophetendienst des Amos, das Nordreich Israel. Die weiteren Teile werde ich nachher erklären. Lesen wir also die erste Gerichtsankündigung über eines der drei Nachbarvölker. So spricht der Ewige. Wegen drei Übertretungen von Damaskus, Hauptstadt von Aram in Syrien. Wegen drei Übertretungen von Damaskus, ja, wegen vier wende ich es nicht mehr ab. Gemeint ist das Gericht. Weil sie mit Dreschschlitten von Eisen gedroschen haben, das Land Gilead. So werde ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden. Und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren. Und ich werde den Riegel von Damaskus zerbrechen und ausrotten den Bewohner aus dem Tal Aven. und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden. Und das Volk von Aram wird nach Kir in die Verbannung gehen, spricht der Ewige. Auf Seite 1 habe ich das Thema des Amos-Buches mit einem Satz so zusammengefasst. Eine bevorrechtigte Stellung schützt nicht vor verdienter Strafe. Doch Gottes Gnadenbeschlüsse stehen felsenfest. Zuerst geht es um Gericht. Und ganz am Schluss des Amos-Buches sehen wir, wie Gott Pläne hat, Pläne der Gnade in der Zukunft. Ausführlicher habe ich das Buch Amos wie folgt zusammengefasst. Wer Unrecht sät, muss als Folge davon mit Gottes Gericht rechnen. Ob man ein Nachbar des auserwählten Volkes oder mit ihm stammesverwandt ist, ändert daran nichts. Dies gilt auch für das auserwählte Volk selbst. Je größer die Vorrechte, desto größer ist die Verantwortung. Das sündige Versagen des Menschen kann jedoch Gottes Gnadenverheißungen nicht verhindern. Das Kommen des messianischen Reiches mit all seinem Segen steht fest für die Endzeit. Also das Buch illustriert den Grundsatz aus Galater 6, wo es in Vers 7 heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Das Gesetz der Vergeltung. Nun sehen wir, zuerst wird Syrien, dann Philistea, Gazastreifen und das herum, Phönizien, Libanon behandelt. Völker, die das Vorrecht hatten, in der Geschichte gerade neben dem auserwählten Volk zu wohnen. Das war natürlich ein Vorrecht gegenüber den Helvetiern. Die waren viel weiter weg. Ja, aber durch diesen Kontakt erfuhren diese Völker etwas über den alleinbaren Gott. Ich meine, wir haben das heute Morgen gesehen, wie Gott sich zum Beispiel auch dem Volk Ägypten durch den Kontakt mit Israel, von Abraham über Josef und Mose und so weiter, so deutlich bezeugt hat als der alleinwahre Gott. Aber andere Völker, die viel weiter weg waren, die hatten nicht dieses Vorrecht. Also diese Nachbarvölker hatten als Nachbarn Israels ein ganz besonderes Vorrecht. Aber dieses Vorrecht ist verbunden mit größerer Verantwortung. Und darum steht hier nicht das Gericht über Helvetia, sondern über Damaskus, Hauptstadt der Aramäer, und eben über Philistea und so weiter. Nun, heute können wir natürlich in Helvetia nicht mehr so sprechen, denn wir haben Jahrhunderte erlebt, ich rede jetzt aus geschichtlicher Perspektive, wo eben in der Schweiz das Evangelium bezeugt, verkündigt wurde. Archäologisch findet man ja so die frühesten Spuren bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Zum Beispiel in Avenches, Aventicum, in der französischen Schweiz. Plötzlich merkt man bei den Grabungen, die Leute werden nicht mehr kremiert, sondern erdbestattet. Und das ist schon ein Hinweis, das Christentum ist bereits nach Helvetia gekommen. Also, heute muss man natürlich sagen, die Schweiz gehört zu diesen ganz bevorrechtigten Völkern, die sehr stark mit der Botschaft der Bibel und mit der Botschaft von dem allein wahren Gott, mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert worden ist. Und darum fordert heute natürlich Gott von diesem Land eine ganz besondere Verantwortung. Viel mehr als von Völkern in der dritten Welt, wo das Evangelium vielleicht erst seit dem 19. Jahrhundert überhaupt zum ersten Mal hingekommen ist. Oder sogar im 21. Jahrhundert. Man denkt an eingeborene Völker, die bis heute nicht erreicht worden waren. Also wir können da auch schon mal lernen, diese Völker hatten eine besondere Verantwortung, und wer das eben nicht nutzt, sondern trotzdem Unrecht sät, muss als Folge davon mit Gottes Gericht rechnen. Aber das gilt nicht nur für die nichtjüdischen Völker, das gilt auch für das jüdische Volk, auch für die 10 Stämme Israel. Je größer die Vorrechte, desto größer ist die Verantwortung. Wenn man zum Beispiel auch heute bedenkt, in unserer Zeit, bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst im 15. Jahrhundert, war eine Bibel etwas Unerschwingliches. Wer eine Bibel haben wollte, musste so viel bezahlen wie ein ganzes Rittergut. Also Schloss plus Umschwung. Aber durch die Buchdruckerkunst, die gerade richtig kurz vor der Reformation, wo man die Bibel begann zu übersetzen, erfunden wurde, da konnte man dann sehr bald die Bibel runterschrauben in den Kosten bis auf einen BMW. Also musste man etwa einen BMW bezahlen, um eine Bibel zu haben. Aber die Kunst hat sich dann, das Drucken hat sich weiter verbessert, und schon bald kostet eine Bibel einen Kühlschrank in unserem heutigen Wert, ja? Und etwas später dann schließlich ein paar Eier. Ja, und heute ist es so einfach, die Bibel zu bekommen. Jeder kann das, und so sind wir ganz besonders verantwortlich. Das so als praktische Anwendung. Jetzt schauen wir, Gott sagt, wegen 3 Übertretungen von Damaskus. Ja, wegen 4 wende ich es, das Gericht, nicht mehr ab. Hier haben wir es zu tun mit einem Zahlenspruch. Das ist eine Eigenheit der hebräischen Poesie. Es geht hier also um 4 Dinge. Aber das 4. wird ganz besonders betont. Mit dem Punkt 4 ist gewissermaßen das Maß erreicht. Wir wollen einmal einen Zahlenspruch anschauen aus dem Buch der Sprüche, damit wir merken, wie das funktioniert. Sprüche 30, da gibt es gleich eine ganze Reihe von solchen Sprüchen. Ich nehme als Beispiel 30, Vers 18. 3 sind es, die zu wunderbar für mich sind, und 4, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Es sind alles wunderbare Dinge, aber dadurch, dass Agur sagt, 3 sind es, die zu wunderbar sind, und 4, die ich nicht erkenne, damit wir da sagen, das 4. ist wirklich das Allerwunderbarste. Ja, so wird also das Letzte durch den Zahlenspruch besonders betont. Ich will das so beispielhaft hier erklären, aber weitere Zahlensprüche habe ich ja auf Seite 1 aufgeführt. Unter charakteristische Ausdrücke, also ich habe verwiesen auf Sprüche 30, wo man mehrere hat, dann Hiob 5, Vers 19, da spricht einer der Freunde Hiobs, dass Hiob durch 6 Prüfungen gehen muss und aus 7 wird Gott ihn erretten. Also die 7. Prüfung, das ist gewissermaßen das Vollmaß, und dann wird Hiob aus seiner Not herauskommen. Das war ein prophetischer Spruch, denn wenn man nachliest, Hiob 1 und 2, da kamen effektiv 6 Prüfungen über Hiob. Er verlor einen Anteil des Besitzes um den anderen, er verlor die Kinder, dann kam die Prüfung mit seiner Frau, die sagt, sprich dich los von Gott. Und die 7. Prüfung, kommt dann am Schluss, die Freunde Hiobs kommen, um ihr Beileid zu bezeugen. Und die sprechen eine Woche lang nicht mehr mit ihm. Man könnte denken, die sind einfach so erschüttert. Aber Hiob merkt, die überlegen sich etwas. Die denken, ich war nur ein Heuchler. Und darum geht es mir so schlecht. Die denken, sie haben sich in mir getäuscht. Und das bringt Hiob zur Verzweiflung. Und dann entsteht diese hitzige Diskussion mit den Freunden. Das war die 7. Prüfung. Und schließlich, nach all diesen Diskussionen, wird Hiob zur Buße geführt und er kommt aus der Prüfung heraus. Aus 6, aus 7. Die 7. Prüfung, das war die schwierigste für ihn. Die Frau hat gesagt, sprich dich los. Das ist sehr schwierig, wenn die Frau einem Mann das Rückgrat im Glauben bricht. Oder umgekehrt. Der Mann, der Frau, das geht. Aber Hiob hat bestanden, sogar dann. Sehr eindrücklich. Aber das Schwierigste ist wahrscheinlich, wenn andere Gläubige einen in Frage stellen. Ja? Hiob war stolz auf seinen gerechten Lebenswandel und das war der schmerzlichste Stich für ihn, dass man ihn da in Frage stellte. Aber das war die 7. Prüfung, die nötig war, um zu zeigen, dass er einen gewissen Hochmut hatte, geistlichen Hochmut, und das musste auch in Ordnung kommen. Darum tut er Buße in Kapitel 42. Jetzt zu Sprüche 30. Das ist so wie bei einem Intelligenztest. Man muss hier herausfinden, was ist das Gemeinsame an diesen 4 Dingen. Und ich denke, das schafft man ohne Problem. Es geht jedes Mal um einen Weg. Der Weg des Adlers, der Weg der Schlange, der Weg des Schiffes, der Weg des Mannes. Und aber jetzt wird der Intelligenztest noch ein bisschen schwieriger. Was ist an diesen 4 Wegen auch noch gemeinsam? Keiner dieser Wege hinterlässt bleibende Spuren. Ja? Der Weg des Adlers am Himmel. Wenn ein Adler vorbeigeflogen ist, ich habe gerade in den Sommerferien so schön einen Steinadler ziemlich nahe gesehen, aber nachher sieht man keine Spuren mehr. Ja? Der kann nicht den Nachbrenner einschalten. Und auch das vergeht ja schnell. Unsichtbar, keine Spur, dann der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Wenn eine Schlange sich über den Felsen bewegt, man sieht nichts mehr, dass sie da durchgegangen ist. Der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres, ja, ganz kurz sieht man noch die Spuren durch die Bewegung des Wassers, aber das geht schnell weg und man sieht nicht mehr, wo das Schiff durchgegangen ist. Und dann der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau, das ist der Weg der Werbung, der so verschlungen und verborgen ist. Ja? Ich habe schon verschiedene Male an einer Hochzeit gesprochen, aber die größten Geheimnisse, die hat man mir ja nicht mitgeteilt. Ja, und es ist jedes Mal ein Wunder, wenn Gott 2 Menschen so zusammenführt. Warum kommen die genau zusammen und warum zündet es bei beiden? Ja? Man kann noch verstehen, dass es bei der einen Partei zündet, ja? Aber dass genau bei den beiden zündet, ja? Das ist das Erstaunliche. Und es gibt ja schließlich 6 Milliarden Menschen. Und warum genau die 2? Aber gut, ich spreche jetzt nicht einfach so von rein menschlichen Beweggründen zum Heiraten, sondern wenn jemand sich wirklich durch den Herrn leiten lässt, ich möchte die Frau heiraten, die Gott für mich bereit hat, und umgekehrt den Mann heiraten, den Gott für mich bereit hat. Und immer wieder sehen wir, wie junge Leute es auch wirklich bezeugen können. Wir sind ganz klar überzeugt, der Herr hat das so geführt. Aber nicht nur, dass sie denken, ja, das ist absolut, das ist der Weg des Herrn. Es hat bei beiden gezündet. Es stimmt einfach alles, in jedem Bereich, oder? Das ist ein wunderbarer Weg, aber die Spuren sieht man nicht, wie das genau gegangen ist. Und übrigens ist auch jeder Weg in physikalischer Hinsicht so erstaunlich. Ja? Wie kann ein Adler am Himmel fliegen? Ein so schweres Ding. Ja, wir wissen die Gesetze der Aerodynamik und so weiter, aber ich meine, wenn wir selber ein Flugzeug einfach so schnell bauen müssten, das kriegen wir auch nicht so hin. Die Menschheit hat lange gehabt, bis das erste Flugzeug geflogen ist, ja? Arme Brüder weit. Und Dann haben wir den Weg einer Schlange auf dem Felsen. Das ist auch erstaunlich. Die Schlange hat keine Beine. Wenn der Boden weich ist, können wir vielleicht noch besser verstehen, dass sie sich irgendwie fortbewegen kann. Aber auf dem harten Felsen, mit einem Tempo. Und weiter, also auch dort ist die Physik interessant. Und dann der Weg eines Schiffes. Wie kann ein so schweres Ding auf dem Wasser schwimmen, im Herzen des Meeres, auf offener See? Und dann eben der Weg eines Mannes, so verschlungen und unsichtbar für das Beobachterauge. Und das Ganze hat übrigens noch eine geistliche Bedeutung. Das Letzte ist das Wunderbarste, aber alles ist wunderbar. Der Weg des Adlers spricht von dem Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist auf diese Erde. Und er war hier 33 Jahre, hat gelitten, ist da wieder auferstanden und zum Himmel zurückgekehrt. Das ist der Weg des Adlers am Himmel. Unverständlich. Wie konnte Gott Mensch werden? Und dann der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Der Fels ist nach 1. Korinther 10, Vers 4 ein Bild von Christus. Die Schlange ein Bild von Satan, 1. Mose 3. Und es ist so erstaunlich, dass Gott das zugelassen hat, dass diese Schlange Christus versuchen durfte. In der Wüste zum Beispiel, Matthäus 4. Aber sie hat keine Spuren hinterlassen. Der Herr hat nicht gesündigt. Und er sagt auch in Johannes 14 am Schluss, der Fürst dieser Welt kommt, aber er hat nichts in mir. Keinen Angriffspunkt in der Person des Herrn Jesus, wo er hätte einsetzen können. Keine Spuren auf dem Felsen. Und dann das Schiff auf dem Meer. Wir sehen aus verschiedenen Stellen, wie das Schiff eben auch ein Bild sein kann von der Gemeinde, die 2000 Jahre durch das Völkermeer gegangen ist, schreckliche Stürme, Verfolgungen erlebt hat und trotzdem nie untergegangen ist. 2000 Jahre. Das ist ein wunderbarer Weg. Und dann der Weg des Herrn Jesus, der gekommen ist, um die Gemeinde als seine Verlobte und seine Frau zu nehmen. 2. Korinther 11 spricht von der Verlobung. Epheser 5, Christus der Mann, die Gemeinde, die Frau. Ein wunderbarer Weg, der aber über Golgatha geführt hat und alles Denken übersteigt. Das ist das Wunderbarste. Also das zu den Zahlensprüchen. Jetzt verstehen wir Amos 1 und 2 dann viel besser. Es geht um drei Freveltaten, aber die vierte, die hat gewissermaßen das Maß gefüllt. Und darum wird jeweils nur eine Missetat wird genannt, die aber quasi die Spitze ist von vielen früheren Freveltaten dieser Völker und jetzt muss Gott abrechnen. Wegen vier nehme ich es nicht mehr zurück. Oder wende ich es nicht mehr ab. Der Ausdruck Übertretung ist hebräisch Pescha. Pescha ist nicht irgendeine Sünde, sondern es beinhaltet auch Rebellion gegen Gott. Auflehnung gegen Gottes Gebote. Jetzt kann man sich fragen, ja gut, aber das sind ja heidnische Völker. Die haben ja nicht das Gesetz vom Sinai bekommen wie Israel. Ja, aber gab es erst göttliche Gebote seit dem Sinai? Nein, Gott hat zum Beispiel in der Schöpfung bereits die Ehe festgelegt als ein Mann und eine Frau. Und er hat auch weitere ethische Gebote festgelegt, schon früher. Und darum wissen auch die Heidenvölker sehr genau, was Recht und Unrecht ist, auch wenn sie noch nie mit der Bibel konfrontiert worden sind. Das ist sehr eindrücklich. Und Römer 2 zeigt, dass Gott eben die Werke des Gesetzes ins Gewissen des Menschen eingeschrieben hat. So dass der Mensch genau weiß, das ist Unrecht und das ist Recht. Aber hier sehen wir Völker, die haben gegen diese Grundgesetze, die Gott in das Gewissen des Menschen eingeprägt hat, haben sie revoltiert und so Verbrechen gegen Gottes Grundsätze vollzogen. In Rebellion und darum richtet sie Gott. Übrigens in Verbindung mit der vergangenen Abstimmung über die Registrierung von homosexuellen Paaren. Es ist auch schon interessant, wo ist unsere Kultur angelangt? Ich habe noch nie von einem eingeborenen Volk gehört. Und es kann im tiefsten Götzendienst leben. Und es kann sogar moralisch so leben, dass sie fast keine Kleider tragen. Aber nirgends findet man einen Eheschluss oder eine eheähnliche Beziehung von gleichem Geschlecht. Also selbst im tiefsten Heidentum wird das weltweit verworfen. Aber da, wo man jahrhundertelang, oder man könnte fast sagen fast Jahrtausende lang, die Bibel gekannt hat und Gottes Wille so schriftlich geoffenbart kannte, da ist man an den Punkt gekommen, dass man sagt, das ist doch ganz normal. Das zeigt, wo wir angekommen sind. Das ist wirklich, es widerspricht dem Naturgesetz, dem ethischen Naturgesetz. Aber das entspricht eben diesem Prinzip Pescha, Rebellion gegen Gottes Grundgesetze, die im Herzen eingeschrieben sind, im Gewissen. Nun, gehen wir weiter. Hier wird erwähnt als höchstes Maß, weil sie mit Dreschschlitten von Eisen gedroschen haben, das Land Gilead. Da müssen wir aufschlagen, 2. Könige 10, 32. Es geht um die Zeit von Hazael. Das ist übrigens der Hazael, der erwähnt wird in Amos 1, Vers 4. So werde ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden. In jenen Tagen begann der Herr abzuhauen unter Israel. Und Hazael schlug sie im ganzen Gebiet Israels, vom Jordan an gegen Sonnenaufgang, das ganze Land Gilead, die Gaditer, die Rubeniter und die Manassiter von Aroer an, das am Fluss Arnon liegt, sowohl Gilead als Basan. Also die haben grausam gewütet unter den Israeliten im Gebiet von Gilead. Das ist jenseits des Jordans im heutigen Jordanien. Das gehörte damals zu Israel. Es war ein Gericht von Gott, aber Hazael hat das in eigener Bosheit getan. Und darum wird er zur Rechenschaft gezogen. Das kann man übrigens auch übertragen auf heute. Gott kann ein Volk brauchen, um ein anderes Volk zu strafen. Aber dieses Volk straft in eigener Bosheit. Es ist nicht besser als das andere Volk. Wird aber später auch von Gott zur Rechenschaft gezogen. Sehr wichtig, es ist ein göttliches Prinzip. Man meint immer, quasi wenn ein Volk das andere straft, dann sei das Volk, das straft, müsste eigentlich perfekt sein. Überhaupt nicht so. Wird aber auch zur Rechenschaft gezogen. Kann man zum Beispiel gerade in den Fragen, die in den letzten Jahren so beschäftigt haben, wie geht das mit Amerika und was haben die im Irak gemacht? Ja, Gott kann Amerika benutzen als Zuchtroute, aber Amerika ist deswegen nicht eine Nation mit weißem Hemd. Und auch diese Nation kann von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, und das ist heute gerade sehr aktuell. Nun, Hazael regierte von 842 bis 806, also Jahrzehnte vor Amos und seinem Dienst. Aber wir sehen, Jahrzehnte sind vergangen, die Menschen haben vergessen, ja, aber Gott hat nicht vergessen. Das ist sehr wichtig, auch wenn man die Geschichte sieht, da können Völker vor Jahrzehnten gewaltiges Unrecht getan haben und nie ist da eine Abrechnung gekommen für sie, aber Gott kann warten. Das muss nicht sofort kommen. Und so spricht nun Amos Jahrzehnte später, das Vollmaß wurde dort erreicht, so werde ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren. Ben-Hadad kommt ja auch sonst in der Bibel vor, in 2. Könige. Das war der Vorgänger von Hazael. Er regierte 880 bis 842 vor Christus. Und ich werde den Riegel von Damaskus zerbrechen und ausrotten den Bewohner aus dem Tal Aven und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden. Wann hat sich das erfüllt? Nun, Amos wirkte um 762 vor Christus. da gab es bereits im Osten ein Großreich. Gefürchtet, das war Assyrien. Aber für Assyrien war die Grenze nach Westen, das war der Euphrat. Ja? Und jetzt all diese Völker, die wir da sehen, die Syrer, die Libanesen, die Jordanier, die Philister, Juda, Israel, das sind alles Völker im Westen vom Euphrat. Ja? Und jetzt kündigt Amos an, die werden alle unter das Gericht kommen. Und das ist dann auch geschehen in den 730er Jahren vor Christus, kamen die Assyrer rüber über den Euphrat und eroberten ein Volk nach dem anderen. Und so wurde 732 wurde Damaskus erobert, wurden die Aramäer überrannt und sie wurden deportiert nach Kir, das ist ein Ort im heutigen Zweistromland, Mesopotamien. Da haben wir am Schluss, und das Volk von Aram wird nach Kir in die Verbannung gehen, spricht der Ewige. Die Politik der Assyrer war, ein unterworfenes Volk, das gefährlich und rebellisch ist, muss man deportieren von einem Ort an den anderen, um das Volk zu entwurzeln, um ihm so das innere Rückgrat zu brechen. Das hat funktioniert, diese Politik. Grausam und brutal. Und es war tatsächlich so, dass Tiglat-Pileser eben die Aramäer deportiert hat. Wir lesen in 2. Könige 16, Vers 7. Da sandte Ahas Boten an Tiglat-Pileser, den König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Syrien und aus der Hand des Königs von Israel, die sich wider mich erhoben haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das in dem Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses sich vorfand, und sandte es als Geschenk an den König von Assyrien. Und der König von Assyrien hörte auf ihn, und der König von Assyrien zog hinauf gegen Damaskus und nahm es ein und führte seine Einwohner weg nach Kir, und Rezin tötete er. Das ist die Erfüllung von dieser Prophezeiung. Und das ist nun sehr wichtig, in biblischen Zeiten hat man also erkannt, Amos ist ein richtiger Prophet. Alles, was er prophezeit hat über unsere Zeit, hat sich erfüllt. Er hat sich nie geirrt. Ein biblischer Prophet durfte nach 5. Mose 18 sich nie in einem Punkt irren. Sonst war er ein falscher Prophet, den der Herr nicht gesandt hat. Und das führte dazu, dass eben ein Buch nach dem anderen in Israel als kanonisches Buch von Gott her angenommen wurde. Es gab nie ein Konzil, wo man beschlossen hat, die und die Bücher gehören zum Alten Testament, sondern die wurden in ihrer Reihenfolge nach und nach akzeptiert, indem die Propheten als Propheten ausgewiesen waren. Wir werden sehen, bei den weiteren Völkern, hier wird nicht jedes Mal gesagt, die werden deportiert. Und zum Beispiel die Ammoniter, Moabiter und Edomiter, die auch hier vorkommen, die wurden, das wissen wir aus der Geschichte, von den Assyrern nicht deportiert, sondern die wurden einfach tributpflichtig gemacht. Aber bei denen sagt Amos nicht, sie sollen deportiert werden. Bei Damaskus hat er es gesagt und dort ist es auch gekommen. Und noch etwas Wichtiges, Kir, dieser Ort ist für die Aramäer sehr wichtig, denn in Amos 9, Vers 7 heißt es, an Israel gerichtet, seid ihr nicht wie die Kinder der Äthiopier, Kinder Israel, spricht der Herr, habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt und die Philister aus Kaftor und die Syrer aus Kir? Also hier sagt der Prophet zu Israel, ihr müsst nicht denken, obwohl ihr das auserwählte Volk seid, dass die anderen Völker quasi für Gott keine Bedeutung haben. Es gibt Parallelen zwischen Israel und anderen Völkern, wo man sieht, wie Gott auch die anderen Völker im Lauf der Geschichte geführt hat. Und dann wird eben gesagt, genauso wie Gott Israel aus Ägypten heraufgeführt hat ins Land Kanaan, so hat er das auch mit anderen Völkern gemacht. Die Philister, die später in den Gazastreifen gingen, die wurden aus Kaftor, also aus einer Mittelmeerinsel, wurden die dorthin geführt. Also kann man auch in 1. Mose 10 nachlesen, in der Völkertafel. Die kamen also aus der Ägäis, zuerst nach Ägypten, und von Ägypten her wanderten sie so dem Mittelmeer entlang, die kurze Straße, nicht wie Israel durch die Sinai-Wüste, so zwischendurch, sondern am Mittelmeer entlang wanderten sie in den Gazastreifen ein. Gott hat das so geführt, sagt er hier. Und die Syrer, die Aramäer, hebräisch, die hat er aus Kir, aus Mesopotamien, geführt, dass sie im heutigen Syrien ihren Platz einnehmen sollten. Und darum ist nun interessant, dass Amos 1 sagt, Gott wird sie als Gericht wieder zurückführen nach Kir. Und ausgerechnet dorthin wurden sie deportiert durch die Assyrer. So hat sich der Kreis für die Aramäer damals geschlossen. Übrigens ähnlich wie für Israel. Nicht wahr? Abraham kam aus Südirak, aus Ur in Chaldea, das Gebiet von Babylonien. Er ist ausgewandert und kam ins Land Kanaan. Er hat den wahren Gott angenommen und ihm gefolgt. Aber seine Nachkommen im Land Kanaan haben den wahren Gott verlassen und haben Götzen gedient. Und so hat später Gott das jüdische Volk unter Nebukadnezar wieder nach Babylon deportiert, in die babylonische Gefangenschaft. Für eine Zeit später durften sie wieder zurückkehren. Aber auch da hat sich der Kreis für das jüdische Volk geschlossen. Da, wo Abraham als Götzendiener einst war, dort kamen sie wieder hin als Götzendiener, wegen ihres Götzendienstes. Also, das Volk von Aram wird nach Kir in die Verbannung gehen. Nun gehen wir weiter zum nächsten Abschnitt. Es bildet wieder ein Gedicht für sich. Darum habe ich es im Text abgesetzt. 1, Vers 6. So spricht der Ewige, wegen drei Übertretungen von Gaza. Ja, wegen vier wende ich es nicht mehr ab. Weil sie Weggeführte in voller Zahl weggeführt haben, um sie Edom auszuliefern. So werde ich ein Feuer in die Mauer von Gaza senden und es wird seine Paläste verzehren und ich werde den Bewohner von Asdod ausrotten und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon. Und ich werde meine Hand zurückwenden gegen Ekron und so wird der Überrest der Philister untergehen, spricht der Herr, der Ewige. Also hier geht es nun um die Philister im Gazastreifen und im Gebiet darum herum. Die Philister im Alten Testament hatten fünf Hauptstädte. Es waren dies Gaza, 1 Vers 6 erwähnt und Vers 7. Dann Vers 8 Aschdod, zweite Verszeile Aschkelon, dritte Verszeile Ekron. Und eine fünfte Stadt wird hier nicht erwähnt, das ist Gat, die Stadt, aus der Goliath kam. Warum wird Gat hier nicht erwähnt? Es ist so, gerade in der Zeit von Amos hat König Usia gegen die Philister gekriegt. Und unter anderem hat er eben Gat zerstört. Und es kann sein, dass Gat eben in der Zwischenzeit nicht so wiederhergestellt worden war, sodass es eben in der Prophetie nur noch um die vier Städte ging, die eben wirklich Festungen waren gegen die Assyrer, die um 735 eben auch das Gebiet der Philister erobert haben. In Verbindung mit der ganzen Geschichte des Gaza-Abzuges von Israel wird oft gar nicht beachtet, dass außer Gaza, das sich im heutigen Gazastreifen befindet, all diese anderen Städte, Ashdod, Ashkelon, Ekron und auch Gat, die befinden sich alle in relativ weitem Umfeld um den Gazastreifen herum. Ashdod zum Beispiel, südlich von Tel Aviv, die sind alle in israelischem Besitz. Das heißt, Israel besitzt auch heute den größten Teil des Philisterlandes in eigener Hand. Und im Vergleich dazu sind diese Siedlungen, die jetzt abgezogen wurden, das ist eigentlich ein sehr kleiner Teil von dem Philisterland, das aufgegeben wurde, aber der größte Teil des Philisterlandes ist nach wie vor in israelischer Hand. Es wird dann gesagt, Vers 8, und so wird der Überrest der Philister untergehen. Es ist nicht so, dass die Assyrer eine Totalverwüstung gemacht hätten, damals um 735. Aber es hat nochmals einen Angriff gegeben in dieses Gebiet unter Sargon, König von Assyrien im Jahr 721. Aber zum Beispiel später in der Makkabäerzeit wurde dieses Gebiet nochmals ganz massiv militärisch erobert. Aber wenn es hier heißt, und so wird der Überrest der Philister untergehen, so geht das noch weiter in die Zukunft, denn andere Propheten haben über die Endzeit dieses Gebietes gesprochen. Und da können wir ganz kurz aufschlagen, Zephania. Also einfach ein bisschen weiterblättern in den kleinen Propheten. Plötzlich kommt Zephania. Zephania 2, Vers 4. Ich mag mich so erinnern, wie vor einigen Jahren hatte ich Vorträge in Beirut, im Libanon. Und gut, wenn ich öffentlich in Gemeinden spreche, in der arabischen Welt, passe ich immer sehr auf, wie ich spreche. Zum Beispiel auch in Ägypten, in Kairo oder Alexandria, in öffentlichen Gemeinden benutze ich zum Beispiel nie das Wort Israel, sondern spreche über das Volk Gottes. Ja, alle wissen, was gemeint ist. Aber wenn man öffentlich Israel anspricht, das kann sehr gefährlich sein. Und zum Beispiel in Kairo ist das normal, vor dem Gemeindelokal steht ein Polizist, bewaffnet, und bewacht die Gemeinde. Da habe ich gefragt, ja, würde der schießen, wenn Terroristen reinkommen? Und dann selbstverständlich haben wir gesagt, nein, natürlich nicht. Also, nur so, man muss ein bisschen aufpassen, wie man spricht, aber dann im Privaten kann man dann noch präziser reden. Da war ich in Beirut zusammen mit verschiedenen Arabern und habe dann diese Stelle vorgelesen, wir hatten über das Thema gesprochen, Gazastreifen. Die waren alle zutiefst entsetzt. Und ich denke, auch uns muss das entsetzen, was hier steht. 2, Vers 4. Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon eine Wüste sein. Ashdod, am hellen Mittag wird man es vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer. Ja, der Landstrich am Meer. Das ist der Gazastreifen, das Gebiet rundherum. Wehe den Bewohnern des Landstriches am Meer, der Nation der Kreter, eben weil sie ursprünglich von Kreta her, in Kaftor, eingewandert sind aus der Ägäis nach Ägypten und dann in den Gazastreifen. Wehe den Kretern, der Nation der Kreter, das Wort des Herrn kommt über euch, Kanaan, Land der Philister. Übrigens auf Arabisch ist Philister das gleiche Wort wie Palästinenser. Es gibt nicht wie bei uns zwei Wörter. Palästinenser und Philister ist sprachlich eigentlich das gleiche, aber im Arabischen hat man wirklich den gleichen Ausdruck, Philistini. Kanaan, Land der Philister oder Palästinenser, und ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Triften voll Hirtenzisternen und Kleinviehhürden werden. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Und sie werden darauf weiden und am Abend sich lagern in den Häusern Aschkalons. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihr annehmen und ihr Schicksal wenden. Und das geht nun auf die Endzeit. Immer wieder in den Propheten hat man diesen technischen Ausdruck, ich werde ihr Schicksal wenden oder ihre Gefangenschaft wenden. Und das weist immerhin auf die Zeit, wenn Gott in der Endzeit das jüdische Schicksal in einem Prozess, der seit 1882 mit der ersten Einwanderungswelle andauert, das Schicksal wendet. Und schließlich, letztlich wird dieser Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Das heißt, dieser Teil, dieser Drittel aus Israel, der die kommenden Gerichte überleben wird. Zwei Drittel werden ja durch den Angriff von Syrien umkommen. Sacharja 13, Vers 8. Und der Überrest des Hauses Juda, der übrig bleibt, wird das alles erben. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Nicht wahr? Schon 1957 hat die israelische Armee den ganzen Gazastreifen erobert. 1956, Sinai-Feldzug. Und dann 1957 haben sie den ganzen Gazastreifen an Ägypten zurückgegeben. Da hat übrigens niemand geschrien, die Ägypter sollen eigentlich das Land da frei machen, dass ein palästinensischer Staat entsteht. An Ägypten zurück. Und dann im Sechstagekrieg 1967, als man Israel ausrotten wollte, hat man den Gazastreifen zum zweiten Mal erobert. Und dann nach und nach wird zurückgegeben, in der Hoffnung, es gibt Frieden. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass er erobert worden ist. Ja, und dann möchte ich noch lesen aus Hesekiel 25. Das habe ich dort wohl auch vorgelesen, in Beirut. 25, Vers 15. Und das muss man nun wirklich lesen, indem man in den Augen hat, Hamas, Dschihad. Und so weiter, all diese Terrorgruppen. Vers 15. So spricht der Herr der Ewige, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben, mit Verachtung des Lebens. Also mit Verachtung des eigenen Lebens und Verachtung des Lebens der anderen. Übrigens, noch in Verbindung mit Terror, diese Verachtung des Lebens zeigt sich auch darin. Terroristen haben kein Problem, wenn bei ihren Terroranschlägen auch Muslime ums Leben kommen. Die sind völlig unbelastet vom Gewissen. Ich habe das gerade kürzlich im Koran die Stelle gelesen. Da heißt es, dass wenn im Dschihad, im Heiligen Krieg, Muslime getötet werden aus Versehen, so ist das keine Sünde. Und das entlastet völlig. Man will ja nicht die töten, aber wenn sie jetzt gerade dummerweise da im Bus sind und sterben, ist man wenigstens entlastet. Denn es ist Heiliger Krieg und er gilt den Ungläubigen. Also es ist wirklich in Verachtung der Seele, des eigenen Lebens und des Lebens der anderen. Seele und Leben ist das gleiche Wort. Verachtung des Lebens zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Ja, das sind genau die Worte, die Hamas braucht. Wir machen nie mit Israel Frieden. Israel muss zerstört werden und es gibt nie eine Zeit, wo wir die akzeptieren werden. In ewiger Feindschaft. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, sieh, ich werde meine Hand gegen die Philister ausstrecken und werde die Kreter, wieder, weil sie aus Kreta kamen, ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Auch da wieder deutlich der Gazastreifen. Und ich werde durch Züchtigung des Grimmes große Rache an ihnen üben. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Ja, also sehr schlimm. Aber das zeigt uns wieder, die Prophetie geht letztlich immer bis in die Endzeit, bis zur Wiederkunft Christi. Aber im Wesentlichen hat sich das erfüllt, da in der Zeit, in der Generation von Amos durch die Assyrer. Wir gehen weiter zu Vers 9. Ein neues Gedicht über die Phönizier. So spricht der Ewige. Wegen drei Übertretungen von Tyrus. Ja, wegen vier wende ich es nicht mehr ab. Weil sie Weggeführte in voller Zahl an Edom ausgeliefert haben und nicht gedacht haben des Bundes der Brüder. So werde ich ein Feuer in die Mauer von Tyrus senden und es wird seine Paläste fressen. Tyrus war die wichtigste Stadt der Phönizier damals. Noch früher war es Sidon, aber dann später hat Tyrus die Hauptrolle übernommen. Nun, die Assyrer haben also auch den Libanon mit Tyrus erobert und so hat sich das erfüllt. Hier wird besonders vorgeworfen, sie haben, also Israeliten, Weggeführte haben sie an ein anderes Volk ausgeliefert und sie haben nicht gedacht des Bundes der Brüder. Nicht wahr, in der Zeit von Salomo gab es eine ganz spezielle Freundschaft zwischen Israel und Libanon. Und der König Hiram von Tyrus, hat ja das Zedernholz aus dem Libanon geliefert für den Bau des Salomonischen Tempels. Und weil die Phönizier außerordentlich geschickte Künstler waren, hat er auch viele Künstler geschickt nach Israel, um bei dem Bau des Tempels in dieser Hinsicht zu helfen. Das war quasi wie ein Brüderbund. Und dieser Brüderbund wurde später so grausam durch Feindschaft gebrochen. Also Gott sieht auch Freundschaften, die einmal da waren und die dann zerbrochen werden. Es ist ein schweres Vergehen in den Augen Gottes, wenn Freundschaften kaputt gemacht werden. Und so, wenn man denkt, das sind Jahrhunderte zurück, haben nicht gedacht des Bundes der Brüder. Gott überblickt die Geschichte und er vergisst nicht. Nun, die Assyrer haben Libanon erobert, aber später im 4. Jahrhundert ist Alexander der Große gekommen. Nein, zuvor noch. Am Ende des 7. Jahrhunderts hat König Nebukadnezar Tyrus erobert. Die sind dann allerdings geflohen auf die Insel, da konnte er keine Beute machen. Aber er hat 13 Jahre lang Tyrus belagert und dann zerstört. Und später hat Alexander der Große Neu-Tyrus erobert auf der Insel. Und er war so grausam, der hat also 6.000 Menschen erschlagen. 2.000 wurden gekreuzigt. Und 30.000 wurden als Sklaven verkauft. Das war Alexander der Große. Brutal, grauenhaft. Aber es hängt zusammen mit dieser Sünde von Tyrus. Dann Vers 11, so spricht der Ewige. Wegen drei Übertretungen von Edom, Südjordanien, die Heimat der Nachkommen von Esau. Merken wir, jetzt wird es enger. Vorher haben wir drei Nachbarn gehabt. Aber jetzt haben wir drei verwandtschaftlich mit Israel verbundene Völker. Ja? Die Edomiter waren Nachkommen von Esau, dem Bruder Jakobs, Stammvater Israels. Wegen drei Übertretungen von Edom, ja, wegen vier wende ich es nicht mehr ab. Weil es seinen Bruder mit dem Schwert verfolgt hat und sein Erbarmen erstickt hat. Also sie haben ihr eigenes Gefühl von Erbarmen gegenüber den Israeliten, das sind sie brutal über das eigene Gefühl hinweggegangen. Sein Erbarmen erstickt hat. Und weil sein Zorn beständig zerrissen hat, also wie ein Raubtier, und es seinen Grimm fortdauernd bewahrt hat, so werde ich ein Feuer nach Teman senden und es wird die Paläste von Bozra verzehren. Die Assyrer haben nach Amos Prophetie Edom auch erobert. Und später in der Geschichte, 400 bis 300 vor Christus, haben die arabischen Nabatäer dieses Gebiet erobert. Hier wird erwähnt Teman, Vers 12, und Bozra. Teman ist eine ganz südliche Stadt im Gebiet von Edom und Bozra eine ganz nördliche Stadt. Und so repräsentieren sie quasi das ganze Land Edom, von Süden nach Norden. Vers 13. So spricht der Ewige. Wegen drei Übertretungen der Kinder Ammon, ja, wegen vier wende ich es nicht mehr ab, weil sie die Schwangeren von Gilead aufgeschlitzt haben, um ihre Grenze zu erweitern. So werde ich ein Feuer in die Mauer von Rappa senden, und es wird seine Paläste verzehren. Und unter Lärmsignal am Tag des Krieges, unter Sturm am Tag des Sturmwindes. Und so wird ihr König in die Verbannung gehen und seine Fürsten zugleich, spricht der Ewige. Hier wird nicht das Volk in die Verbannung geschickt, sondern nur gewisse Personen, ja, aus der Oberschicht. Nun, grauenhafte Dinge, Kriegsverbrechen, die Schwangeren von Israeliten in Gilead wurden aufgeschlitzt, damit sie mehr Gebiet haben. Ein Aggressionskrieg, um das eigene Land zu erweitern. Und deshalb kam das Gericht auch über sie durch die Assyrer im Jahr 734 vor Christus. Ammon und danach folgt Moab stammen von Lot ab. Ich gebe nur die Stelle an. Die Töchter Lots haben mit ihrem Vater Blutschande getrieben. Das war das Erbe, moralische Erbe aus Sodom, wo sie wohnten, gewohnt hatten. Und daraus sind zwei Söhne entstanden, aus dieser Verbindung. Und zwar, ja, 1. Mose 19 am Schluss. Und da liest man in Vers 37, dass der eine hieß Moab. Dies ist der Vater der Moabiter. Und dann Vers 38, und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ben-Ammi. Dieser ist der Vater der Kinder Ammon, bis auf diesen Tag. Lot war ja ein Neffe von Abraham. Und so sind diese Völker, allerdings durch grauenhafte Blutschande, mit Israel verwandt. Und waren Nachbarn Israels. Haben sich so schrecklich verhalten, und darum kam das Gericht über sie. In Vers 13 in der Mitte wird Rappa erwähnt. Das ist der alttestamentliche Name für das heutige Amman, die Hauptstadt von Jordanien. So werde ich ein Feuer in die Mauer von Rappa senden. Und es wird seine Paläste verzehren. 2 Vers 1. So spricht der Ewige, wegen drei Übertretungen von Moab, ja, wegen vier wende ich es nicht mehr ab. Weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben, so werde ich ein Feuer nach Moab senden. Und es wird die Paläste von Keriot verzehren und Moab wird im Getümmel sterben. Und der Lärmsignal beim Schall des Schofarhorns. Und ich will den Richter aus seiner Mitte ausrotten und alle seine Fürsten mit ihm erschlagen, spricht der Ewige. Hier wird als besondere Tat der Rebellion die Grabschändung des Königs von Edom erwähnt. Nicht wahr? Das wurde auch immer wieder gemacht als Verbrechen in Kriegen, dass man Gräber entweiht hat und dann Tote exhumiert, ausgegraben hat, um quasi die Überreste noch zu schänden. In bösartiger Weise. Und da haben sie also den König von Edom so geschändet, dass sie seine Knochen aus dem Grab geholt haben, verbrannt haben. Das ist natürlich ein gutes Argument, dieser Vers, gegen Kremation. Dass Gott Kremation als Schändung des Körpers betrachtet. Gott sagte Adam nicht, du sollst zur Asche zurückkehren, sondern zum Staub. Das ist nicht das Gleiche. Ja, und das wird also hier erwähnt, diese Grabschändung als Sünde, mit der das Maß vollgemacht wurde. Und so sollte auch durch Tiglath-Pileser das Gericht über Moab kommen. Ja, jetzt haben wir Pause verdient, oder? Wir haben den Anfang des Buches Amos jetzt schön Vers für Vers durchgearbeitet. Es war nicht mein Ziel, das ganze Buch heute Nachmittag so zu behandeln. Mir ist wichtig bei jedem Prophetenbuch, das wir jetzt durchnehmen, gewisse Teile wenigstens detailliert anzuschauen, um auch Hinweise zu geben, wie liest man ein solches Buch, wie geht man ganz konkret im Detail daran heran. Und auf der anderen Seite möchte ich zeigen, wie betrachtet man ein Bibelbuch in der Übersicht, sodass man eben auch eben wirklich den Wald sieht und nicht nur die Bäume. Beides ist wichtig. Wir müssen die Bibel mit dem Fernrohr und mit dem Mikroskop lesen. Also wir fahren weiter mit dem Mikroskop und kommen jetzt zu Kapitel 2, Vers 4. Jetzt sehen wir, zuerst waren es die Nachbarn, dann die Stammesverwandten und jetzt kommt es zu Juda, zum Volk Gottes selbst. Aber noch nicht Israel, das kommt ganz am Schluss, die 10 Stämme, denn ein Dienst an den 10 Stämmen war die Hauptsache des Dienstes von Amos. Und darum, also die Hauptsache kommt ganz, ganz am Schluss. So spricht der Ewige. Wegen 3 Übertretungen von Juda, ja, wegen 4 wende ich es nicht mehr ab. Weil sie das Gesetz des Ewigen verworfen haben und weil sie seine Satzungen nicht bewahrt haben und weil ihre Lügen sie verführt haben, denen ihre Väter nachgefolgt sind. Und so werde ich ein Feuer nach Juda senden und es wird die Paläste Jerusalems verzehren. Das Südreich ist im Visier und nun zum ersten Mal wird hier die Tora erwähnt, das Gesetz des Ewigen, die Tora des Herrn. Die anderen Völker hatten die Tora nicht, denn nur Israel hat die Bibel bekommen. Die Tora sind zunächst die 5 Bücher Mose. Aber hier wird nun dem Volk Gottes vorgeworfen, sie haben das geschriebene Gesetz verworfen. Und ihre Pescha, also die Rebellion, ist nicht nur eine Rebellion gegen das, was Gott dem Menschen ganz allgemein als natürliches Gesetz ins Gewissen gegeben hat, sondern sie haben das geschriebene Wort Gottes verworfen. Und das ist natürlich noch viel schlimmer. Aber das können wir natürlich wieder jetzt sehr direkt anwenden auf unser Land und auf unsere Kultur. Denn im 20. Jahrhundert ist eine sehr breite Verwerfung der Bibel als Wort Gottes geschehen. Schon lange zuvor wurde das vorbereitet durch die Aufklärungsphilosophen. Die haben begonnen, die Bibel als Autorität zu verwerfen. Aber so in intellektuellen Kreisen. Und dann kam das rein ins Theologiestudium. Ganz deutlich im 19. Jahrhundert schon kam die Bibelkritik da hinein. Und über die Bibelkritik im Studium kam das auch in die Kirchen. Aber heute kann man sagen, hat diese Bibelkritik wirklich die breiten Massen erreicht, sodass der normale Mann auf der Straße, für ihn ist klar, die Bibel ist voller Fehler, sie hat keine Autorität, auf keinem Gebiet. Weder geschichtlich, noch moralisch, noch geistlich, wenn es um die Frage des Heils geht und so weiter. Und was wir auch sehen, ist, dass diese Bibelkritik heute auch immer mehr in die evangelikalen Gemeinden hineinkommt. Dass also selbst in Ausbildungsstätten, die als bibeltreu gelten, Bibelkritik bereits gelehrt wird. Und damit wird quasi die Autorität des Wortes Gottes untergraben. Das entspricht dem, weil sie das Gesetz des Ewigen verworfen haben. Und dann hat das natürlich praktische Konsequenzen und weil sie seine Satzungen nicht bewahrt haben. Wenn die Bibel uns theoretisch nicht mehr als Gottes Wort gilt, dann werden wir bei den einzelnen Aussagen natürlich schnell ein Problem haben und sagen, ja, das kann man heute nicht mehr so praktizieren. Oder in unserem sozialen Kontext ist das nicht mehr akzeptabel. Ja? Aber das führt dann eben zur praktischen Bibelkritik. Die erste ist die theoretische Bibelkritik, weil sie das Gesetz des Ewigen verworfen haben. Und das führt zur praktischen Bibelkritik, dass man so lebt, wie man will. Weil sie seine Satzungen nicht bewahrt haben. Und natürlich hat man dazu ganz schöne Erklärungen, warum das jetzt eben nicht mehr so, vielleicht für eine andere Zeit gut war, aber heute nicht mehr. Oder man darf das nicht so, so eng sehen, ja? Das ist dann schon fundamentalistisch, wenn man das so, so genau nehmen würde. Ja, das sind diese Lügen im nächsten, in der nächsten Verszeile. Und weil ihre Lügen sie verführt haben. Das ist die Lüge, die das Gewissen beruhigt gegenüber theoretischer und praktischer Bibelkritik. Aber dann bleibt das Gericht und so werde ich ein Feuer nach Juda senden. Unter Sanherib gab es eine furchtbare Invasion in Juda. Etwas später als bei den Nationen, die wir vorhin behandelt haben. Das war rund um das Jahr 700 herum, unter König Hiskia. Und es gibt eine assyrische Eroberungsliste mit über 40 Städten, die erobert wurden damals. Aber dann kam Sanherib bis an das Tor Jerusalems. Hiskia, der fromme, treue König, hat gebetet und schließlich hat Gott die Armee geschlagen und sie mussten abziehen. Jerusalem wurde nicht erobert. Gott hat wegen Hiskias Treue Gott gegenüber hier noch aufgeschoben, also die Paläste Jerusalems wurden nicht verzehrt. Das kam erst später als schließlich Nebukadnezar. Er hat die Assyrer geschlagen und dann hat er Jerusalem erobert, 605 bis 586 vor Christus. Und dann im Jahr 586 sind die Paläste Jerusalems verzehrt worden vom Feuer. Aber wir sehen, alles erfüllt sich. Nun kommen wir zum letzten, eben zu den 10 Stämmen selbst. Vers 6. So spricht der Ewige. Wegen 3 Übertretungen von Israel, ja, wegen 4, wende ich es nicht mehr ab. Und nun folgen 7 Sünden, die konkret aufgezählt werden. Ja? Also das Vollmaß der 4 war schon längst überschritten. Weil sie den Gerechten für Geld verkauft haben und den Armen um ein paar Schuhe. Das gehört zusammen. Hier steht Armer parallel für den Gerechten. Also sie haben solche, die es nicht verdient haben, eben um Geld verkauft. Dann zweitens, sie, die danach lechzen, dass Staub der Erde auf das Haupt des Hilflosen kommt. Also Reiche, die nicht genügend sich danach sehen können, dass andere verarmen zu ihren Gunsten. Das ist auch etwas, was wir kennen, ja? Das kann auch gegen Firmen gerichtet sein. Dass man hofft, bis sie endlich eingehen, damit man seine eigene Position verstärken kann. Und die den Weg des Geringen beugen, Vers 3, also ungerechte Urteile vor Gericht erwirken. Viertens, und ein Mann und sein Vater gehen zu demselben Mädchen. Also sie treiben Prostitution und das Grauenhafte, es ist sogar eigentlich eine Inzucht, die da stattfindet. Eine Blutschande. Um den Namen meiner Heiligkeit zu entweihen. Das kommt dazu, das ist das 5. Vergehen. Dann, und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus, neben jedem Altar. Und 7. und Wein von Strafgeldern trinken sie im Haus ihres Gottes. Das wären 7 Punkte. Und dann sagt Gott, und doch hatte ich, im Hebräischen betont, und doch hatte ich den Amoriter vor ihnen vernichtet. Die Amoriter waren das Hauptvolk der Kanaaniter. Und hier steht Amoriter für all die Kanaaniter, die unter Josua vertrieben worden sind, dass Israel ein Land bekommen durfte. Gott hat ihnen dieses Land gegeben, nicht sie selbst. Und doch hatte ich den Amoriter vor ihnen vernichtet. Dessen Höhe wie die Höhe der Zedern war. Starke Städte. Und er war stark wie die Eichen. Und ich vernichtete seine Frucht von oben und seine Wurzeln von unten. Und doch hatte ich euch heraufgeführt aus dem Lande Ägypten. Und hatte euch in der Wüste geleitet. 40 Jahre. um das Land des Amoriters in Besitz zu nehmen. Und ich ließ aus euren Söhnen aufstehen als Propheten und aus euren jungen Männern als Nasiräer. Ist es denn nicht also, ihr Kinder Israel, Spruch des Ewigen? Aber ihr habt den Nasiräer veranlasst, Wein zu trinken. Nasiräer haben freiwillig auf gewisse Dinge im Leben verzichtet, um sich Gott dadurch zu weihen. Sie haben keinen Wein getrunken und so weiter. 4. Mose 6. Aber man hat die versucht, die um Gottes Willen auf Dinge verzichten wollten, um sich Gott besser hinzugeben, die hat man dazu überredet, eben es so richtig easy zu nehmen, ja? Aber ihr habt den Nasiräer veranlasst, Wein zu trinken. Und den Propheten habt ihr befohlen, indem ihr spracht, ihr sollt nicht prophezeien. Und jetzt kündet Gott das Gericht an. Siehe, ich werde euch niederdrücken, wie der Wagen niederdrückt, der voll Garben ist. Das ist die Ankündigung des Gerichts. Und jetzt kommen 7 Punkte von Einzelgerichten. Also das entspricht diesen 7 Sünden, entspricht nun das 7-fache Gericht. Und die Zuflucht wird dem Leichtfüßigen entgehen. Und der Starke wird seine Kraft nicht festigen können. Und der Held wird sein Leben nicht retten können. Und der, der den Bogen hält, wird nicht dastehen können. Und der Leichtfüßige wird sich nicht retten können. Und der auf dem Pferde Reitende wird sein Leben nicht retten können. Und der mutigen Herzens ist unter den Helden, wird nackt fliehen an jenem Tag. Spruch des Ewigen. Und damit ist dieser erste Teil am Ende. Wir sehen also nicht nur die Nachbarn, die Verwandten, sondern ganz besonders das Volk Israel wird von Gott zur Rechenschaft gezogen, denn die Vorrechte machen mehr verantwortlich. Und das ist natürlich eine sehr klare Sprache für uns, die wir uns als wiedergeborene, bekehrte Christen anschauen. Dann werden wir von Gott auch strenger beurteilt. Er erwartet von uns mehr, auch in moralischer Hinsicht. Gott erwartet von Ungläubigen in moralischer Hinsicht, dass sie nicht Ehebruch begehen, dass sie nicht Arme in ihrem Recht unterdrücken und so weiter. Das erwartet er auch von Ungläubigen. Aber von Gläubigen erwartet er noch mehr. Und das sehen wir hier so eindrücklich. Das Gericht kam über die 10 Stämme im Jahr 722. Da haben die Assyrer Samaria zerstört und schließlich die 10 Stämme deportiert nach Assyrien in die Gefangenschaft. Wenn wir wieder Seite 1 aufschlagen, da haben wir zum Aufbau des Buches Römisch 1, 8 Gerichtsankündigungen. Die haben wir nun sehr detailliert angeschaut. Jetzt kommt Römisch 2, 3 Predigten gegen Israel. Wunderschöne Reden. Aber wir sollten nicht bei dem Schönen stehen bleiben, ja? Das ist alles poetisch. Aber wir sollten nicht so werden wie die Leute, die Hesekiel hörten. Sie sagten, Hesekiel, wenn er predigt, wenn er spricht als Prophet, das ist wie einer, der eine schöne Stimme hat und singt. Also wunderbare Musik. Also so ähnlich wie diese Frau, die sagte, wenn mein Prediger das Wort Babylon sagt, also das rührt mich innerlich so zutiefst, ja? Da hat sie wirklich nicht gerade viel verstanden, ja? Da ist der Prediger nur noch der schöne Sänger, ja? Aber es geht nicht einfach um die schöne Musik, sondern es geht um das, was wirklich an Inhalt gesagt wird. Und so sind das von der Form her wunderbare Predigten, aber inhaltlich zu Herzen gehend. Wie kann man diese Predigten schön abgrenzen? Die erste Kapitel 3, die zweite Kapitel 4, die dritte Kapitel 5 und 6. Und jedes Mal beginnt es mit, hört dieses Wort. Das ist die sprachliche Markierung, die der Heilige Geist gibt, um diese Abschnitte abzutrennen. Die Kapiteleinteilung ist eine menschliche Einteilung, die von später, aber Gottes Geist hat sehr oft in den Bibelbüchern durch solche Markierungen, sprachlichen Markierungen, die Einzelteile abgegrenzt. Schauen wir Kapitel 3, Vers 1. Hört dieses Wort, das der Ewige über euch gesprochen hat, ihr Kinder Israel, über das ganze Geschlecht, das ich heraufgeführt habe aus dem Land Ägypten, indem er sagt. Man merkt, das ist keine Poesie, ja? Da habe ich keine Verszeilen. Das kommt erst ab Vers 2. Aber die Predigt beginnt mit, hört dieses Wort. Und dann kommt das eben wieder so, Kapitel 4, Vers 1. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Basan. Das sind die Frauen, die kommen darauf zurück. Und Kapitel 5, Vers 1. Hört dieses Wort, das ich als Klagelied über euch anstimme, Haus Israel. Wir schauen etwas an aus der ersten Predigt, Vers 2. Nur euch habe ich anerkannt, aus allen Geschlechtern des Erdbodens. Darum will ich an euch heimsuchen, alle eure Ungerechtigkeiten. Also hier sagt Gott, dass er Israel eben als sein auserwähltes Volk anerkannt hat. Und diese Auserwählung ist eben mit Verantwortung verbunden. Es gibt ja Leute, die sind sehr antisemitisch und die können das nicht hören, dass man spricht von Israel als dem auserwählten Volk. Ja gut, aber denen muss man erklären, das ist eine Sache, auserwählt zu sein. Aber Israel hat darum eine viel größere Verantwortung. Und das erklärt auch, warum Israel eine solche Geschichte erlebt hat in den vergangenen 2000 Jahren. Wo ist ein Volk, das 2000 Jahre lang verfolgt worden ist, zerstreut in alle 5 Kontinente, gehasst und heimatlos? Nun, Gott hat dieses Volk natürlich strenger behandelt als andere Völker, nachdem der Messias gekommen ist und der oberste Gerichtshof ihn abgelehnt hatte. Aber es bleibt, es ist das auserwählte Volk, und es bleibt, dass Gott eben diejenigen, die dieses Volk antasten, ganz besonders richtet. Denn Gott sagt in Sacharja 2, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also nur euch habe ich anerkannt und darum will ich an euch heimsuchen. Das ist die größte Verantwortung durch die Auserwählung. Und eben übertragen, dadurch, dass wahre Gläubige, die dürfen wissen, ich bin auserwählt. Nach Epheser 1, Vers 3 und folgende. Und Auserwählte haben eine besondere Verantwortung vor Gott. Dann zu Kapitel 4, Vers 1. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Basan, die ihr auf dem Bergland von Samaria seid. Samaria war die Hauptstadt der 10 Stämme. Im heutigen Westjordanland übrigens. Das ist zentrales Gebiet des alten Israel. Die ihr den Hilflosen unterdrückt, die Armen misshandelt, zu euren Herren sprecht, bring her, damit wir trinken. Geschworen hat der Herr, der Ewige, bei seiner Heiligkeit. Wahrlich, siehe Tage kommen über euch, fortschleppen wird mit Haken und eure Nachkommenschaft mit Fischerangeln. Männer werden in der Bibel bezeichnet werden als Stiere von Basan. Ja, und das sind logischerweise die Kühe von Basan, führende Frauen aus der Oberschicht. Und die werden hier angeprangert, dass sie von ihren Ehemännern, die werden hier genannt Herren, zu euren Herren sprecht, das sind die Ehemänner. Bring her, damit wir trinken. Die wollen Alkohol. Und die wollen den Luxus genießen. Das ist natürlich alles ironisch, ja? Das normale Wort auf Hebräisch für einen Ehemann heißt Baal. Das heißt Herr. Also wenn in Israel heute eine Frau spricht von ihrem Ehemann, dann sagt sie Baali. Sie sagt immer mein Herr. Also sie anerkennt, dass der Mann nach Gottes Schöpfungsordnung das Haupt ist in der Ehe. Was müssten die Feministen da machen? Die müssen das Wort abschaffen in Israel. Die haben einen schweren Kampf, ja? Ja gut, also die fordern von ihren Männern, dass sie bringen, was sie brauchen, um genießen zu können. Und Gott kündigt dann das Gericht über diese Oberschicht an. Vers 4, geht nach Bethel und fallt ab, nach Gilgal und mehrt es abzufallen und bringt am Morgen eure Schlachtopfer, alle 3 Tage eure Zehnten und räuchert von den Gesäuerten ein Dankopfer und ruft aus, verkündet freiwillige Gaben, denn so liebt ihr es, Kinder Israel. Spruch des Ewigen. Bethel war ja eine dieser Städte, wo Jerobeam nach der Spaltung des Reiches in Nord- und Südreich ein goldenes Kalb aufgestellt hat und so das Nordreich zum Götzendienst verführt hatte. In Bethel im Norden und auch in Dan, Bethel im Süden und auch in Dan, aber wir sehen auch Gilgal, der erste Lagerungsort Israels, nach dem Zug über den Jordan, wurde später ein Ort für Götzendienst. Und Gott sagt ironisch, kommt, geht doch, macht euren Götzendienst. Fallt ab von mir und bringt da eure selbst erfundenen Opfer. Ja, räuchert von dem Gesäuerten ein Dankopfer. Die Opfer für Gott durften ja nie Gesäuertes haben. 3. Mose 2. Macht das, fahrt weiter. Hier verwirft Gott ein Volk, das nicht hören will und sagt, also gut, dann geht, macht weiter in der Sünde. So liebt ihr es, Spruch des Ewigen. Aber dann kündet Gott das Gericht an. Es entspricht genau Römer 1, wo Gott über die Heidenvölker sagt, sie haben den Schöpfergott gekannt, aber sie haben lieber die Schöpfung verehrt als den Schöpfer. Und darum hat Gott sie in die Unmoral hingegeben. Wenn der Mensch nicht hören will, dann gibt Gott ihn in die tiefste Unmoral einfach hin. Das ist ein Gericht Gottes, dass er in Unmoral fällt. Vers 6. Und ich meinerseits, ich habe euch gegeben Reinheit der Zähne in allen euren Städten und Mangel an Brot in allen euren Ortschaften. Und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Nicht wahr? Reine Zähne hat man, wenn man die Zähne geputzt hat oder wenn man nichts gegessen hat. Das ist hier so ironisch. Ihr habt saubere Zähne. Müsst euch gar nicht kümmern um die Zähne. Die sind sauber, weil ihr gar nichts zu essen habt. Ich habe euch Hungersnot geschickt und trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und hier wirft Gott ständig vor, und doch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Und zwar in folgenden Versen. Also Amos 4, Vers 6 haben wir es zum ersten Mal. Dann Vers 8, dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Vers 9, am Schluss, dennoch seid ihr nicht. Vers 10, am Schluss. Vers 11, am Schluss. Und dann ruft Gott noch einmal zur Buße auf. Und das ist nun eine dieser ganz besonders schönen Stellen in Amos. Ich habe auf Seite 1 unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, zweiter Punkt, aufgeführt, die herrlichen Bußpredigten. Kapitel 4, 12 bis 13 und 5, 4 bis 9. Ich lese vor, 4, Vers 12. Also Gott hat oftmals durch Nöte, durch Naturkatastrophen das Volk zur Umkehr bewegen wollen. Und trotzdem sind sie nicht umgekehrt. So müssen wir auch heute Naturkatastrophen sehen. Gott will zu uns sprechen und er erwartet als Folge einer Naturkatastrophe, dass ein Volk umkehrt. Und darum ist es so schlimm, wenn es dann heißt, und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Aber nun die Bußpredigt, Vers 12. Darum werde ich dir gegenüber so handeln, Israel, weil ich dir dies tun will. So mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Denn siehe, der Berge bildet und den Wind erschafft. und dem Menschen mitteilt, was sein Denken ist, der die Morgenröte und die Finsternis macht und der einherschreitet auf den Höhen der Erde, der Ewige, Gott der Heerscharen, ist sein Name. Es ist so, ich habe mir angewöhnt in meiner Bibel, dass ich die Namen Gottes mit einer speziellen Farbstiftfarbe anzeichne. Jetzt für mich habe ich Orange gewählt. Ich mache das so zwischendurch mal als kleinen Tipp, wie kann man die Bibel lesen. Und das ist so wunderbar, weil man mit der Zeit mehrere hundert Namen Gottes entdeckt. Und jeder Gottesname drückt etwas von dem Wesen Gottes aus. Und wenn man so die Bibel durchblättert, findet man die Namen sofort und erfährt etwas darüber, wer ist Gott. Ja, und die Bibel ist ja dazu gegeben, damit wir wissen, wer Gott ist. Und hier haben wir gerade eine Konzentration von Gottes Namen. Und das wird eigentlich umso deutlicher, wenn man beachtet, dass im Hebräischen, wenn es hier heißt, der die Berge bildet, dann ist es dort ein Partizip, das als Nomen verwendet wird, also wie ein Eigenname. Yotzer Harim heißt der Bilder der Berge oder der Bergebilder als Name Gottes. Ja, sehr interessant, wenn man Geologie studiert. Wer hat diese Berge gebildet, aufgefaltet? Im Psalm 104 lesen wir davon, wie Gott nach der Sintflut die Berge hat aufrichten lassen. Psalm 104. Da ist zuerst in Vers 6 von der Sintflut die Rede, dass Gott die Tiefe des Ozeans benutzt hat, um die ganze Erde zu bedecken. Mit der Tiefe hattest du sie, die Erde, bedeckt, wie mit einem Gewande. Die Wasser standen über den Bergen. Warum weiß ich, dass es hier die Sintflut ist und nicht die Wasserflut in 1. Mose 1, Vers 2, als die Erde ja auch überflutet war? Nun, weil es in Vers 9 heißt, du hast ihnen, den Wassern, eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten werden. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Also Gott hat erst nach der Sintflut gesagt, dass er nie mehr die ganze Erde überschwemmen wird. Lokal, ja, aber nicht mehr die ganze Erde. Aber mit der Sintflut ist ja nochmals eine totale Überschwemmung gekommen, nachdem in 1. Mose 1, Vers 2 die ganze Erde schon bedeckt war. Nun, wie ist das Wasser abgeflossen? Hier heißt es, Vers 7, vor deinem Schelten flohen sie, die Wasser. Vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Als ich das letzte Mal in Tadschikistan war, vor kurzem, hatte ich den Wunsch, wenigstens einen Tag nach dieser intensiven Zeit mit Bibelseminar und Bibelübersetzung einen Tag noch in die Berge zu gehen, um die 5.500er zu sehen. Da sind unsere Schweizer Berge ja nichts mehr daneben. Und ausgerechnet an diesem Tag hat es dann unglaublich geregnet. Und das Trinkwasser war nur noch braun, eine braune Suppe. So sollte man duschen, ja, morgen. Und normalerweise darf es in Tadschikistan zu dieser Zeit gar nicht regnen. Der Regen kommt erst im Oktober. Aber seit den letzten paar Jahren weiß offensichtlich die Natur nicht mehr etwas von diesem Gesetz. Aber gut, es regnet normalerweise nicht. Und dann ist genau an diesem Tag konnte ich nicht gehen. War ein bisschen eine Enttäuschung für mich. Aber dann auf dem Rückflug habe ich dann von oben nochmals gesehen, diese 5.500er. Das ist schon gewaltig. Das sind wirklich Erhebungen, die sogar das, was wir aus der Schweiz kennen, so deutlich übersteigen. Und wer hat das alles gebildet? Das hat Gott gebildet, aufgefaltet durch Druck der Erdplatten von Süden her gegen den Norden. Und so wurde dieses Gebirge aufgefaltet, nachsintflutlich, wie eben auch die Alpen bei uns. Und hier haben wir nun diesen wunderbaren Ausdruck Yotzer Harim, der Bergebilder. Gott. Und das ist für mich immer so eindrücklich, auch in den Alpen, wenn ich so sehe, wie die Erdschichten so gedreht und gekrümmt sind und alles aufgefaltet. Wer hat das gemacht? Das ist dieser Gott, der sagt in diesem Vers, so schicke dich an, deinem Gott zu begegnen. Also, der Bergebildner. Und dann haben wir einen zweiten Ausdruck, Bore Ruach, der Erschaffer des Windes. Der Winderschaffer. Ja, wer macht den Wind? Natürlich können wir das alles erklären, wie das funktioniert von Naturgesetzen her, aber damit ist die Ursache überhaupt noch nicht geklärt. Es ist Gott, der aktiv in der Natur wirkt und handelt. Er ist der Winderschaffer. Und dem Menschen kundtut, was sein Gedanke ist. Das heißt wörtlich, der Mitteiler dem Menschen, was sein Gedanke ist. Das ist auch wieder ein Name. Er ist dieser Gott, der uns Menschen erklären kann, wie Gott denkt. In der liberalen Theologie hat man das sehr fein gemacht, die Bibel in Misskredit zu bringen. Karl Barth hat zum Beispiel gesagt, der sich als neokonservativ bezeichnete. Damit wollte er sagen, ich bin nicht ein Kritiker wie die schlimmen anderen, ja, sondern ich bin nur neokonservativ. Aber er sagte, die Bibel ist geschrieben in menschlichen Sprachen. Und menschliche Sprachen sind beschränkt, ja. Alles, was menschlich ist, ist ja beschränkt. Und darum kann die Bibel nicht Gottes unfehlbares Wort sein. Die Bibel enthält Gottes Wort. Aber wo? Das muss dann jeder selber herausfinden, ja. Also sicher nicht dort, wo es einem irgendwie einen Stachel gibt, ja, beim Lesen. Aber es ist eine sehr schlimme Verdrehung. Man muss sich überlegen, die menschlichen Sprachen. Sind das wirklich menschliche Sprachen? Wer hat die Sprache erschaffen? Das waren nicht wir Menschen. Sondern die Sprachen wurden von Gott, zuerst Adam wurde eine Sprache eingegeben und dann in Babel hat Gott den verschiedenen Gruppen, Volksgruppen, wieder neue Sprachen eingegeben. Sprachen sind Gottes Werk. Und sie entstammen dem, der heißt in Johannes 1, das Wort. Im Anfang war das Wort. Sprache kommt von Gott her. Und auch die menschliche Sprache ist eigentlich eine göttliche Sprache. Übrigens, darum zieht das überhaupt nicht das Argument, wenn Zungenredner, die so lallen heute, also nicht wie die Apostel und die ersten Zeugen richtige Fremdsprachen sprechen, dann sagen sie, ja, wir sprechen in einer höheren Sprache, weil unsere Alltagssprache, die reicht nicht, um Gott genügend zu loben. Darum brauchen wir eine solche Engelsprache oder übernatürliche Sprache. Ja gut, glauben die wirklich, dass die Engel lallen? Also abgesehen davon ist es aber eine Verachtung der Gottessprachen. Denn die Sprachen, die wir bekommen haben, die sind alle fähig, zum Beispiel, dass man die Bibel darin übersetzen kann. Man kann die Bibel auf Schweizerdeutsch übersetzen. Schweizerdeutsch ist ein genügendes Medium, um den ganzen Ratschluss Gottes der Bibel, des inspirierten Wortes, zu übermitteln. Dann brauchen wir gar keine höhere Kommunikation, um Gott zu loben. Also unsere Sprache reicht, um Gott zu loben. Und wenn wir sie noch bereichern lassen durch das Bibelwort, wo wir so viele wunderbare Namen Gottes finden, dann kann unsere Anbetung erst recht Inhalt gewinnen, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen kundtut, was sein Gedanke ist. Und das ist der Punkt. Gott war fähig, ein Mittel zu schaffen, mit dem er uns seine Gedanken verständlich mitteilen konnte. Und darum zieht Karl Barth überhaupt nicht. Die Bibel kann nicht Gottes Wort sein, sie ist in menschlichen Sprachen geschrieben. Nein, sie ist in Sprachen geschrieben, die Gott gemacht hat, Hebräisch, Griechisch, Aramäisch. Und auch die Übersetzungssprachen sind letztlich alle von Gott. Sie reichen, um dem Menschen wirklich zu sagen, was Gottes Gedanke ist. Und das ist vielleicht noch eine wichtige Hilfe, gerade unter Bibeltreuen heute, und Evangelikalen wird dann manchmal gesagt, ja gut, die Bibel ist Gottes Wort, ja. Aber wir können nicht so absolut sein, dass das dies bedeutet und dieses jenes. Muss das sehr, sehr vorsichtig sein, ja. Und letztlich führt das so zu einem evangelikalen Agnostizismus, wie ich das nenne. Agnostiker, das sind Leute, die sagen, ich sage nicht, dass es gibt Gott nicht, aber das können wir nicht wissen. Ja? Man kann überhaupt nicht wissen, was wahr ist. Ich habe mal eine Korrespondenz gehabt mit einem israelischen Professor in Haifa und der hat gesagt, hat mir geschrieben, was regen Sie sich so auf über die Evolutionslehre? Ich hatte ihm mein Buch über Sprachentstehung geschickt. Was regen Sie sich so auf? Was ist da dran so schlimm? Und quasi es war so ein richtig agnostisches Denken, man kann ja sowieso nicht ganz genau wissen, was stimmt, ja? So habe ich es in Erinnerung, dass er so geschrieben hat. Ja, und eben viele Christen sagen, ja natürlich, Gott hat uns sein Wort gegeben, aber wir können nicht genau wissen, was jetzt gilt. Ja? Das ist alles so persönliche Interpretation. Aber dann bedeutet das, Gott kann uns nicht mitteilen, was sein Gedanke ist. Nun, aber die Frage ist berechtigt, warum gibt es denn so viele Unterschiede? Da müsste man darüber nachdenken, was sind die biblischen Voraussetzungen, um Gottes Wort zu verstehen? Eine wichtige Voraussetzung ist, nach der Wiedergeburt und der Bekehrung, ja? Der natürliche Mensch kann nicht annehmen, was vom Geist Gottes kommt. 1. Korinther 2, Vers 14. Aber jetzt geht es um Wiedergeborene. Ein wichtiger Punkt ist Gehorsam. In Johannes 7, Vers 17 sagt der Herr Jesus, wenn jemand Gottes Willen tun will, so wird er wissen, ob diese Lehre von mir ist oder nicht. Also Gehorsam führt dazu, dass Gott uns Erkenntnis gibt. Und auch im Psalm 111 steht, dass Gott Erkenntnis gibt denen, die sein Wort bewahren. Also ist mal ganz persönlich die Frage, wie weit bin ich bereit, Gottes Wort zu gehorchen? Und wenn wir das tun, gibt uns Gott Erkenntnis. Aber es gibt noch mehr Voraussetzungen. Aber jedenfalls müssen wir festhalten, Gott ist der Mitteiler dem Menschen gegenüber, was sein Gedanke ist. Gott kann sich mitteilen. Wir können wissen, was Gott meint. Dann haben wir einen weiteren Namen, der die Morgenröte und die Finsternis macht. Wörtlich, Ose Shachar Eifa, also der Macher der Morgenröte. Jeden Morgen geschieht dieses Wunder, dass die Sonne wieder aufgeht. Wer macht das? Es ist Gott, der es macht. Also die Natur ist nach der Bibel nicht eine Uhr, die am Anfang aufgezogen wurde und jetzt tickt sie unabhängig von Gott ab. Das ist der Gott der Deisten aus der Aufklärung. Die haben geglaubt, Gott hat am Anfang alles erschaffen und seither interessiert er sich nicht mehr für uns. Und hat auch nie uns eine Offenbarung gegeben durch die Bibel. Nein, es ist der Gott, der auch jeden Morgen die Morgenröte schafft und am Abend die Finsternis. Und dann wird weiter gesagt, Vedorech albomatei aretz, also der Gehende oder der Einherschreitende auf den Höhen der Erde. Das nun hat Bezug auf die Wiederkunft Christi. Wenn er kommen wird auf dem Ölberg und auch auf anderen Bergen, wie das in Micha 1 am Anfang steht. Der Einherschreitende auf den Höhen der Erde. Das weist zurück auf Amos 1, Vers 2. Und dann wird erklärt, Yahweh, Gott der Heerscharen, ist sein Name. All diese Namen sind gefasst in dem Gott, der Yahweh heißt. Übrigens, im Koran kommt der Name Yahweh nie vor. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Aber wer ist dieser Gott, der alles dieses tut? Es ist eben Yahweh. Ganz eindeutig der Gott Israels. Und nun gehen wir weiter zur nächsten schönen, besonders schönen Stelle in Amos 5. Zuerst der Bußruf in Vers 4. Denn so spricht der Ewige zu dem Haus Israel. Sucht mich und lebt. Das ist so ein ganz zentrales evangelistisches Wort, nicht wahr, das wir auch brauchen müssen. Das ist Gottes Aufruf, auch an eine verlorene Welt. Sucht mich und lebt. Der zentrale Ruf zur Entscheidung. Also nachdem wir schon gehabt haben, 4 Vers 12, so schicke dich an, deinem Gott zu begegnen. Sucht mich und lebt. Und weiter, Vers 5 am Schluss, Vers 6 am Anfang, sucht den Ewigen und lebt. Und jetzt möchte ich besonders eingehen auf die Verse 8 bis 9. Ja, da haben wir, der die Plejaden und den Orion machte, der zum Morgen umwandelt die Todesnacht und den Tag zur Nacht verfinstert, der da ruft die Wasser des Meeres und sie ausschüttet über die Fläche der Erde. Der Ewige ist sein Name. Der Verwüstung losbrechen lässt über das Bollwerk und Verwüstung kommt über die Festung. Ein aktuelles Wort, oder? Und auch da muss man wieder beachten, im Hebräischen ist es noch deutlicher, dass es Namen Gottes sind. Also bei der ersten Verszeile, der die Plejaden und den Orion machte, ist wörtlich Ose, Chima Ochesil, das heißt der Macher der Plejaden und des Orion. Diese beiden Sternbilder sind sehr interessant. Wir können sie wunderschön sehen in den Sommernächten. Der Orion ist bekannter, ja. Also so 4 Sterne weit auseinander und dann in der Mitte so ein kleiner Gürtel mit 3 Sternen. Das ist das, was man am besten von Auge sieht, auch in nicht so klaren Nächten. Das ist der Orion und die Plejaden, das ist das 7 Gestirn. Es ist ziemlich nahe von Orion weg. Aber man muss doch einmal mit einer Sternkarte lernen, wo man die Plejaden sehen muss. Das sind 7 Sterne, die ganz nahe beieinander stehen. Wer hat diese Sterne so platziert im Weltall? So unzählige Lichtjahre entfernt. Das ist der Gott Israels. Diese 2 Sternbilder werden auch im Buch Hiob zusammen genannt. Ich schlage auf, Hiob 38, Vers 31, da spricht Gott zu Hiob: Kannst du knüpfen das Gebinde des 7 Gestirns? Oder lösen die Fesseln des Orion? Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Nun, hier haben wir also beides zusammen, 7 Gestirn und Orion. Aber interessant ist Folgendes: Kannst du knüpfen das Gebinde des 7 Gestirns? Die meisten Sterne, die ein Sternbild zusammenbilden, die sind im Weltall nicht miteinander verbunden. Die sehen also nur so aus von der Erde. Aber im Weltall haben die eigentlich keinen inneren Zusammenhang und sind auch nicht durch die Schwerkraft irgendwie miteinander verhängt. Es gibt ganz, ganz wenige seltene Sternbilder, wo sie wirklich durch die Schwerkraft miteinander direkt verbunden sind. Und eine solche Ausnahme sind die Plejaden. Und da sagt Gott: Kannst du knüpfen das Gebinde des 7 Gestirns? Das Normale bei den Sternbildern ist, dass sie sich verändern. Dadurch, dass die Sterne sich ja stets bewegen im Weltall, verändern sie sich. Also man kann sagen, in den Jahrtausenden zurück haben Sternbilder, die man heute sieht, früher eine etwas andere Form gehabt. Also man kann heute gegenüber geschichtlicher Zeit kann man zeigen, wie Sternbilder sich effektiv sichtbarlich verschoben haben. Aber in einer Lebenszeit kann man das nicht sehen. Da braucht es eben Jahrtausende. Aber die meisten Sternbilder, die gehen wirklich auseinander. Und dazu gehört auch der Orion. Und hier steht, und oder lösen die Fesseln des Orion. Also stimmt in jedem Fall. Das ist eben der Gott, der diese Sternen, dieses Weltall selber gemacht hat. Dann noch einmal, Amos 5,8. Der zum Morgen umwandelt die Todesnacht. Noch einmal betont der Schafzüchter das Wunder der Tagwerdung und dann auch das Wunder der Nacht und den Tag zur Nacht verfinstert. Und dann kommt Hakore, Lemei Hayam, also der Rufende des Wassers des Meeres. Der Meerwasserrufer, könnte man das Neudeutsch wiedergeben. Gott ist der Meerwasserrufer. Und dann heißt es, und sie ausschüttet über die Fläche der Erde. Und das kann geschehen durch Tsunamis, das kann geschehen durch einen Hurricane, wie eben geschehen. Es kann durch verschiedene Mittel geschehen. Aber es ist Gott, der das tut, der ruft die Wasser des Meeres und sie ausschüttet über die Fläche der Erde. Dazu ein Wort aus Lukas 21, wo der Herr Jesus sagt, dass diese Dinge in der Endzeit eine besondere Bedeutung bekommen werden. Unter den Endzeitzeichen, die der Herr in Matthäus 24,8 in der Parallelstelle als Wehen bezeichnet. Wehen, die kommen nicht einmal und dann ist das Kind da, sondern sie kommen zyklisch und werden auch immer schmerzhafter. Und dann kommt am Schluss das Kind und der Herr Jesus sagt, am Schluss wird dann der Menschensohn in die Welt kommen. Und da lese ich in Lukas 21, Vers 25, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde, also Zeichen auf der Erde, was? Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit, bei brausendem Meer und Sturmfluten. Das geht also echt unter die Haut, würde ich sagen. Zeichen auf der Erde, Bedrängnis der Nationen und Ratlosigkeit. Was soll man da machen? Bei brausendem Meer und Sturmfluten, indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das sind Dinge, die noch ausstehen. Also auch der Himmel wird verrückt spielen in der Zukunft. Aber das sehen wir bereits, diese Sturmfluten. Jetzt wollen wir zum Schluss noch etwas lesen aus dem letzten Kapitel. Wenn wir Seite 1 nochmal aufschlagen, Römisch 3 besteht aus 5 Visionen über das Schicksal Israels. Kapitel 7 bis 9, Vers 10. In den ersten Visionen sieht Amos, wie Gott das Gericht über Israel ankündigt, zum Beispiel durch Heuschrecken. Und Amos betet für sein Volk und Gott lässt sich erbitten und sagt, dieses Gericht wird nicht kommen. Und dann nochmals, und wieder betet der Prophet und Gott sagt, nein, es wird nicht kommen. Aber schließlich in den weiteren Visionen zeigt Gott, aber auch durch Gebet lasse ich mich nicht abwenden von dem Gericht. Das Gericht muss kommen. Es ist unausweichlich. Und schließlich haben wir Römisch 4, Israels herrliche Wiederherstellung, 9, Vers 11 bis 15. Und da möchte ich noch lesen zum Abschluss dieses Tages. An jenem Tage, das ist ein typischer Ausdruck in der Prophetie, auf die Endzeit hin. An jenem Tage werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern. Und ihre Trümmer aufrichten, und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor Alters, auf dass sie den Überrest Edoms und alle die Nationen in Besitz nehmen, über welche mein Name genannt werden wird, spricht der Herr, der dieses tut. Die Hütte Davids, das ist die Dynastie des Königs David. Nicht wahr? In 2. Samuel 7 sagt, kam der Prophet Nathan zu David. David hatte den Wunsch, er möchte Gott ein Haus bauen. Und dann sagt Gott, David, ich möchte dir ein Haus bauen. Das ist ein Wortspiel, ja, weil Bayit kann bedeuten ein Haus aus Stein, aber es kann auch bedeuten eine Dynastie, eine Familie. Und Gott sagt, ich werde dir ein Haus bauen, ein Königshaus, dass du Nachkommen haben wirst, die auf dem Thron sitzen werden. Und wenn deine Nachkommen treu sein werden, dann werde ich ihr Königreich erhalten. Aber wenn sie untreu sind, dann werde ich sie bestrafen. Und das ist ja geschehen. In der Königslinie von David über Salomo ging es bis Jekonia. Das war der letzte König aus dem Haus Davids. Das war ein so übler Mann, dass Gott ihn verworfen hat und da kam die babylonische Gefangenschaft. Und nachher hat es nie mehr Könige gegeben aus dem Haus Davids, die regiert hatten. Und jetzt wird die Dynastie Davids nicht mehr genannt das Haus Davids, sondern die Hütte Davids. Also es ist richtig, diese Dynastie ist richtig zerfallen mit der babylonischen Gefangenschaft. Und die Frage war da, wie will Gott sein Versprechen, dass er bis ans Ende eben dem David einen Königsthron erhalten will, wie will er das erfüllen? Nun, das wurde wahr durch den Sohn Davids, durch den Herrn Jesus. Er wurde zwar verworfen vor 2000 Jahren und hat so nicht die Königsherrschaft ergriffen. Aber in der Endzeit würde er wiederkommen und auf dem Thron Davids in Jerusalem regieren. Bei der Wiederkunft Christi. Und so wird Gott eben diese Hütte Davids wieder aufrichten, vermauern. Dass also dieses Königshaus Davids wird am Ende wieder voll dastehen, und zwar in der Person des Messias Ben David, Sohn von König David. Aber was ist das für eine Zeit? Wann geschieht das? Jetzt lesen wir weiter. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da der Pflüger an den Schnitter und der Traubentreter an den Sämann reichen wird. Und die Berge werden träufeln von Most und alle Hügel werden zerfließen. Also dann im tausendjährigen Reich wird Israel überaus fruchtbar werden als Land. Vers 14. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Fruchtgärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Nun, dieser Ausdruck, das Schicksal meines Volkes Israel wenden, das habe ich schon gesagt heute, ist ein Ausdruck, der immer wieder in der Prophetie kommt und meint, dass Gott in der Endzeit das Schicksal der Juden wenden wird. 2000 Jahre, ein zerstreutes Volk, ohne Heimat, verfolgt und gehasst in aller Welt. Und dann soll dieses Schicksal gewendet werden. 1882 kamen die ersten Siedler aus Russland. Und dann immer mehr. 3 Millionen sind gekommen bisher, aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern. Der Staat Israel wurde wieder neu gegründet. Die Stadt Jerusalem mit dem Tempelberg kam wieder in jüdische Hand. Also sukzessive wurde das Schicksal des jüdischen Volkes gewendet. Und das ist die Zeit, in der die verwüsteten alttestamentlichen Städte wieder gebaut werden. Heute sehen wir alttestamentliche Städte in Israel, die heute moderne Städte mit pulsierendem Leben sind. Und dann Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Israelische Weine sind heute preisgekrönt worden, international. Und weiter Fruchtgärten oder Fruchtplantagen anlegen und deren Frucht essen. Die Jaffa-Orangen sind in der ganzen Welt berühmt geworden. Also wer die gegessen hat, der hat gleich Erfüllung der Prophetie aus Amos 9 gegessen. Ja, wir könnten am Schluss, könnten wir da noch etwas verteilen und das, so wie in der Schule, wo alles übereinstimmen muss, ja, der Stoff, und dann muss es noch erleben, ja. Ja, Spaß beiseite, aber die sind echt gut. Und schade, dass Mikro die nicht mehr verkauft, so viel ich weiß. Also Fruchtgärten anlegen und deren Frucht essen, hat sich alles schon in unserer Zeit erfüllt. Und es ist die Zeit nach Vers 15, wo Gott dieses Volk wieder pflanzt in ihrem ursprünglichen Land. Und es ist definitiv, dann werden sie nie mehr aus dem Land herausgerissen werden. Also niemand muss denken, jetzt werden sie dann vielleicht später wieder einmal zerstreut, ja? Es ist das letzte Mal gewesen. Es ist die definitive Rückkehr, die Rückkehr der Endzeit. Wir wollen noch beten zum Schluss.